Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Und wir haben letzte Woche über die Offense gesprochen im Draft mit der Top 10. Das heißt, wir sprechen die Woche über die Top 10 in der Defense. Es geht endlich auf meine angestammte Seite. Ein paar von den Zuhörern wissen es ja vielleicht, dass ich selber Football ein paar Jahre gespielt habe und da war ich auf der Defense-Seite. Das heißt, ich freue mich sehr auf die Folge. Und ich weiß, dass meine beiden Podcast-Kollegen, die ich jetzt reinhole, sich fast genauso freuen, wenn nicht sogar vielleicht sogar mehr. Und damit begrüße ich Finn und Tom. Wie geht's euch?
Moin, moin. Mir geht's super. Es ist Gründonnerstag. Jetzt kommt das Osterwochenende. Ich schätze mal, wir haben alle so ein bisschen frei zumindest, auch wenn nicht ganz. Und ich freue mich sehr auf die Folge. Defensive Prospects sind so ein bisschen, zumindest ein bisschen schwerer zu scouten als Offense, für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber trotzdem hat man dabei immer sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich, darüber zu sprechen mit euch.
Dem kann ich mich nur anschließen. Osterwochenende ja. Heißt ja immer, dass man auf Eiersuche geht. Und mit dem Ei beschäftigen wir uns in der heutigen Folge auch, von daher passt das ja eigentlich ganz gut.
Ja, bei uns ist immer Ostern. Oder wie man auch immer sagen möchte. So, normalerweise würde ja jetzt hier das News-Segment kommen an der Stelle, aber es gibt keine News. Es ist nichts passiert in der NFL, im Vergleich zur letzten Folge absolut gar nichts. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, dass wir das News-Segment heute weglassen. Natürlich hätte man über so ein paar Gerüchte oder so ein paar angedeutete Sachen reden können, die im Raum stehen. Da ist zum Beispiel die Gerüchte über einen möglichen Trade von Mac Jones. Oder auch die Vorwürfe, die jetzt gegen Cardinals... Ist er Owner? Ich weiß nicht, was er genau ist. Bidwell auf jeden Fall. Ich glaube, Präsident des Teams oder so. Im Raum stehen. Das mit einem toxischen Arbeitsklima und Belästigung und hat man nicht gesehen. Aber das ist uns ein zu großer juristischer Baum, wo noch so viel unklar ist, dass wir uns einfach entschieden haben, die Folge jetzt uns rein auf die Defense Prospects zu konzentrieren, das News-Segment wegzulassen, auch dieses Thema vor allem wegzulassen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Wenn sich da was wirklich Konkretes entwickelt, werden wir da nochmal drüber sprechen, aber wir sind hier kein Jura-Podcast. Wir haben ja alle nicht die Expertise, um juristisch sowas vernünftig einzuordnen. Von daher seht es uns nach, dass wir jetzt erstmal beim Sportlichen bleiben und uns auf den NFL-Draft konzentrieren. Und das ist ein gutes Stichwort. Deswegen kommen wir doch jetzt, würde ich sagen, zu unserer Top-10-Liste. Und natürlich, ihr kennt das noch aus der letzten Woche mit der Offense, wenn wir eine Top-10 machen, dann gibt es auch Spieler, die hinten drüber fallen. Ein paar Namen habe ich euch wieder mitgebracht, die es in den einzelnen Listen geschafft haben, teilweise auch in 2 von 3 Listen geschafft haben und dann aber trotzdem aus der Top 10 rausgeflogen sind. Das ist einmal Edge Rusher Miles Murphy und Defensive Tackle Brian Brzee, beide von Clemson. Dann ist es Deontay Banks, der Cornerback, Mazie Smith, Defensive Tackle. Und ich habe seinen Vornamen nicht aufgeschrieben, weil ich ihn nicht aussprechen werde. A. Adebawor von Kansas State. Diesen afrikanischen Vornamen kann ich nicht aussprechen, möchte ich nicht verwurschteln, deswegen lasse ich es einfach. Auch Edge Rusher Will McDonald, ebenfalls ein Edge Rusher, und B.G. Ojulari, ebenfalls ein Edge Rusher. Und ich würde sagen, dann starten wir direkt rein, da das ist ja auch das, wofür die Zuhörer hier eingeschaltet haben, mit unserer Nummer 10, unserer gemeinsamen. Und das ist Joey Porter Jr., Cornerback von Penn State.
Jo, soll ich mal reinstarten?
Mach das.
Dann sage ich mal direkt für die Zuhörer, das ist mein Tier 2 Cornerback. Tier 1 führt zusammen ein Duo an und das ist quasi der Platz 3 und dadurch dann der höchste in Tier 2. Und das liegt einfach daran, dass er so ein paar Defizite in seinem Spiel hat, über die ich nicht hinwegsehen kann. So, also erstmal ist er ein ganz, ganz schlechter Tackler. Also der hat wirklich eine ganz, ganz schlechte Tackle-Rate. Und er ist bei langen Routes oftmals hinterher. So, wenn er am Anfang den Schritt halt nicht mitkriegt, dann ist er hinterher und dann holt er den auch nicht mehr ein. Er hat aber auch sehr, sehr gute Trades. Also er ist groß, er hat sehr lange Arme, er ist ein guter Jumper und ja, er ist richtig, richtig gut gegen Man-Coverage. Da ist er wirklich auf einem sehr guten Niveau. Da steht er den anderen beiden, die im Tier 1 sind, nichts nach. Aber wie gesagt, er hat so ein paar Defizite in seinem Spiel, warum man die anderen einfach unbedingt höher ansehen muss. Wenn ich einen Cornerback haben möchte in der NFL, dann muss der tackeln können. Wie wichtig das Tackle mittlerweile geworden ist beim Cornerback. Der muss nicht nur Bälle deflecten, der muss mittlerweile auch tackeln können. Und da ist er mir so ein bisschen zu roh, der Joey Porter. Und ja, ansonsten ist das ein sehr, sehr guter Spieler. Ich mag den wirklich sehr gerne. Ich muss mal eben gucken, wo ich den im eigenen Ranking hatte. Joey Porter hatte ich mit 6 Punkten. Es war meine Nummer 10. Also es passt sogar, ist wirklich perfekt eingeordnet für uns. Ich sehe gerade, dass Finn ihn ein bisschen höher hatte. Ich glaube, das war sogar Finns Nummer 7, wenn ich es richtig sehe. Deswegen, Finn, sag du mal gerne, was dir gut an ihm gefallen hat.
Ja, meine Nummer 7 ist richtig, meine Nummer 3 Corner insgesamt. Vieles hast du schon gesagt. Mit dem Tackling, den Punkt, den sehe ich, glaube ich, ein bisschen positiver als du. Also mit dem Tackling hatte ich jetzt nicht so große Probleme. Von daher kann das natürlich sein, dass das schon mal dann auch erklärt, wieso wir oder wieso ich den ein bisschen höher als du habe. Ja, wie gesagt, er hat sehr lange Arme, hat einen sehr, sehr, sehr großen Frame. Ist sehr groß, hat dadurch auch eigentlich eine perfekte Größe, um eben Cornerback zu spielen und dadurch auch potenziell ja, sich gegen physischere und größere Wide Receiver aufzustellen. Du hast auch schon gesagt, dass er eigentlich ein prädestinierter Press-Man-Corner ist, was dem entsprechend auch eben seine größte Stärke ist. In Zone-Coverage ist er wahrscheinlich eher, war, ich will nicht sagen, nicht zu gebrauchen. Aber da würde ich ihn auf jeden Fall nicht aufstellen, weil du da eben seine Stärken dann komplett verschwenden würdest. Sein Speed hast du auch angesprochen. Also er hat jetzt nicht den besten Antritt. Ich finde aber, dass er eben auf lange Distanz sein Build-up-Speed, der ist auf jeden Fall durchaus passabel. Also auf Long Distance, glaube ich, ist der Speed völlig grundsolide. Ja, hat letztes Jahr keine einzige Interception gehabt. Das ist, naja, ist jetzt eigentlich kein großer Kritikpunkt, weil er nämlich laut PFF zumindest 2022 auch nur ein Play über 15 Yards zugelassen hat, was dann doch vielleicht auch ein bisschen positiver ist als dann diese nicht vorhandene Interception. Alles in allem, glaube ich, Joey Porter ist ein Cornerback, der Day One starten kann auf jeden Fall. Wenn du ein Cornerback needy Team bist, da fällt mir direkt eins auf jeden Fall ein. Dann wäre Joey Porter auf jeden Fall ein Kandidat dafür, den zu draften. Also ich mag Joey Porter an sich eigentlich recht gerne und hätte kein Problem damit, ihn in der späten, mittleren, späten ersten Runde zu draften.
Ja, also ich fasse nochmal zusammen, was ich noch hier stehen habe. Mir gefällt seine Armspannweite. Das macht es vielen als Cornerback auf jeden Fall auch viel einfacher, da mal eine Hand dazwischen zu kriegen, was ihn halt auch zu einem guten Man-Corner macht. Er ist unfassbar gut da drin, was meine Erkenntnis war, den Ball zu lokalisieren, also auch den Kopf wieder rumzukriegen. Es gibt öfter mal das Problem mit Cornerbacks, die aus dem College kommen, dass die zu sehr auf den Receiver gucken und weniger auf den Ball. Da ist Joey Porter schon wirklich weiter und er hält gut den Kontakt zum Receiver. Das muss er aber auch, weil ich mir als Negativpunkt auch aufgeschrieben habe, dass sein Recovery Speed, also was sozusagen aussagt, wie gut ist er darin, die Lücke wieder zu schließen, die entsteht, wenn er überholt wird von dem Receiver. Der ist nicht gut genug für die NFL in meinen Augen. Wenn er da überlaufen wird, dann ist er überlaufen. Und wir haben in der NFL super pfeilschnelle Receiver, allem voran den Tyreek Hill. Und wenn ich daran denke, wenn der sich von einem Joey Porter Jr. lösen würde, dann kriege ich Bauchschmerzen. Die Richtungsänderungen sind mir nicht schnell genug. Da gibt es einen Kandidaten, zu dem kommen wir später noch, mein persönlicher Nummer 1 Corner, wo das ganz, ganz anders aussieht, was Richtungsänderungen Cuts Athletik betrifft. Da muss er, finde ich, noch was drauflegen. Und er neigt dazu bei Press Coverage, was eigentlich sein Stereotype für mich persönlich ist. Für mich ist das ein Press Man Corner auf der Outside. Neigt er dazu, oftmals auch dumme Strafen zu ziehen oder vermeidbare Strafen. Und deswegen bei mir nur Corner Nummer 3. Dennoch. Für mich ganz klares Mitte der ersten Runde, glaube ich, wird er weggehen und wird als Outside Nummer 2, glaube ich, in der NFL echt eine gute Rolle spielen können, wegen seiner Stärken, die er hat.
Also ich finde, durch seine Stärken hat er halt sogar das Upside, dass er ein sehr, sehr guter Nummer 1 Corner werden kann. Ist halt die Frage, ob sein Upside dann auch ja, sich entfaltet und ob die Coaches dann das aus ihm herausholen.
Ja, also ich finde, so eine gute Corner Nummer 2 ist halt so die Baseline. Das kriegst du von ihm wahrscheinlich in jedem Fall. Oder im Normalfall, wenn es jetzt nicht schlecht läuft. Und im besten Fall kann das wirklich so kommen, wie du gesagt hast, aber ich glaube nicht, dass wir so weit gehen werden. Ich glaube, der wird eine gute Nummer 2 in der NFL werden, das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Und wird da einen guten Job abliefern. Hat noch einer was zu Joey Porter Jr., was er loswerden möchte? Sonst können wir zum nächsten Prospect übergehen.
Gerne hochgehen.
Ist wahrscheinlich auch ein Spieler, bei dem wir deutlich mehr diskutieren werden, weil wir die Spannweite, wo wir den hatten, deutlich unterschiedlicher war. Und das ist Lucas Van Ness, Edge Rusher aus Iowa. Ich gucke mal kurz auf meinen schlauen Zettel und ich sehe, dass Tom den am höchsten hatte. Nämlich
Ja.
mit Position 7. Deswegen, man fängt ja immer mit dem Positiven an. Und dann kommt man mit dem Negativen. Ich habe ihn ja nur mal auf 11 gehabt und findest so ein bisschen die Mitte, die goldene, mit der 9 in seiner Positionierung. Dann, Tom, fang du doch erstmal mit dem Positiven an und dann kommen wir mit dem Rest noch rein.
Ja, Lucas Van Ness für mich auf Platz 7, mein Nummer 4 Edge Rusher. Ja, Lucas Van Ness, also das, ich glaube, das seine größte Waffe ist halt sein Körper. Er ist unter den großen, schweren Edge Rushern auf jeden Fall der Beste. Die meisten, die vor ihm sind, sind eher die kleingebauteren. Deswegen, also er ist so ein. Er ist wirklich der Beste mit dem großen, brockigen Körper, weil er damit noch pfeilschnell ist, den Körper gut benutzt, hat eine solide Stärke, ist explosiv, benutzt die Füße und die Hände ganz okay, ist noch solide so. Wenn ich mir was angeguckt habe, dann ist er manchmal noch ein bisschen, ja, wie sagt man das? Ja, wahrscheinlich sogar zu blöd, sich irgendwie durchzusetzen. Außer er benutzt halt seinen Bull Rush. Jedes Mal, wenn ich Tape gesehen habe, ich glaube, zwei oder drei habe ich von ihm gesehen. Also, er ist halt ein totaler Bull Rusher. Das ist absolut gestört. Das dürfte auch wahrscheinlich der beste Bull Rusher der ganzen Klasse sein. Ist aber anders so ein bisschen, ja, zu limitiert wahrscheinlich in seinen Moves. So, die fehlen mir da auf jeden Fall. Aber ansonsten ist das ein absoluter Allrounder. Hat das gesamte Paket, finde ich. Wenn man das irgendwie noch da reinkriegt, dass er noch ein paar andere Moves hinkriegt. Ansonsten, wie gesagt, er hat halt diesen einen Move, also den Bull Rush, fast perfektioniert. Und das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Ich meine, in der NFL gibt es natürlich viele, die gegen den Bull Rush auch gut mithalten können, die auch einen großen, brockigen Körper haben, den man nicht so einfach wegschieben kann. Aber der hat den halt wirklich perfektioniert und ich finde, das macht den schon zu einer sehr, sehr großen Waffe. Und deswegen habe ich den auch über manch anderen Edge Rusher, den andere Leute höher haben. Vor allem Lucas Van Ness ist ein Spieler, den habe ich schon all over the place gesehen in allen Edge Rusher Rankings. Sowohl auf Platz 2 bis Platz 10 habe ich den überall schon mal gesehen, wenn man mal geguckt hat. Aber ich finde den wirklich sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr solide an sich. Wie gesagt, und der Körper. Der ist halt seine große Waffe und ich denke, die wird er auf jeden Fall gut einsetzen können in der NFL. Was man aber natürlich auch noch hat, er ist so ein bisschen, ja, wie sagt man das, so ein bisschen, ja, behäbig manchmal. Also der Körperschwerpunkt ist sehr, sehr gut bei ihm. Er kommt gut runter für seine Größe, aber dafür ist er manchmal noch so ein bisschen behäbig. Also es sieht manchmal so, auch wenn er schnell ist, so aus, als ob er, ja, wie so ein, so richtig in den Boden stapft, so quasi dieses. Puff, 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 ich mache das jetzt mal als Sound nach, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ja, auf jeden Fall gefällt er mir ganz gut, kann es aber auch verstehen, wenn Leute den deutlich tiefer haben. Bei uns ist er ja dann doch schon so irgendwo gemittelt, so bei unserem gemeinsamen Platz 9. Deswegen gefällt er mir ganz gut da, wo er steht.
Finn, magst du gleich als mittlere Instanz, was Luke Van Ness betrifft, weitermachen, bevor ich noch um die Ecke komme?
Kein Mann. Ja, also ist, hast du schon richtig gesagt, ein absolutes Monster, ist 6 Fuß 5 groß, wiegt 272 Pfund. Ich glaube, da kommt niemand heran. Ja, seine Power hast du auch angesprochen, sein Bull Rush, das ist sein einziger Move, muss man auch fast schon sagen. Und auf der einen Seite ist das für ihn vielleicht ein gutes Zeichen, dass er den eben perfektioniert hat. Kann natürlich aber auch bedeuten, dass er damit halt Probleme bekommen wird in der NFL, weil es da auch dann eben bessere Tackles gibt, die den Bull Rush besser verteidigen. Das heißt, dass Lucas Van Ness auf jeden Fall daran arbeiten muss, sein Repertoire an Pass Rush Moves zu erweitern. Ist halt die Frage, was er da mit seinem monströsen Körper noch hinbekommt. Aber wenn er da noch ein paar Sachen irgendwie aufnehmen kann in sein Repertoire, dann kann es auf jeden Fall auch ein sehr, 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 sehr guter Defensive End werden. Was ich mir bei ihm noch aufgeschrieben habe, ist, dass er auf jeden Fall auch Inside spielen kann. Das hat er bei Iowa auch hin und wieder gemacht. Da hat er tatsächlich auch ganz gut ausgesehen. Also er ist auf jeden Fall sehr, sehr variabel dann über die gesamte Defensive Line einsetzbar. Hat zwei geblockte Punts gehabt im vergangenen Jahr. Ich finde auch da, dass man gerade bei den beiden geblockten Punts eine seiner größten Stärken gesehen hat, und das ist sein sehr, sehr explosiver Get-Off. Also bei den beiden geblockten Punts war er in 0, nix schon beim Panther und hat dann da eben noch seine Hand reingekriegt. Und der Get-Off, der ist eben auch dann bei in Anführungszeichen normalen Plays auf der Defense-Seite zu sehen, wodurch er dann hin und wieder auch mal schon den Vorteil hat, weil er eben einen sehr, sehr guten Start in das Play erreicht oder ja, erwischt. Er gibt nie auf. Sein innerer Motor, der ist ständig am Laufen. Alles in allem glaube ich, Lucas Van Ness, in den meisten Boards mittlerweile oder in den meisten Mock-Drafts mittlerweile ist er ja schon Top-10-Kandidat. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich ihn da sehe. Aber ich würde es glaube ich auch nicht unbedingt zwingend haten, wenn irgendwie einer den an Nummer 10 oder so nimmt.
Ja, also sagen wir es erstmal so, der allgemeine Konsens in der Liga scheint sehr positiv auf ihm zu sein. Das sieht man eigentlich in jedem Mock-Draft, wo man ihn sieht, ist das spätestens Mitte erste Runde ist er weg.
Jetzt war doch, meine ich, auch wieder so ein Kandidat, wo irgendwie Daniel Jeremiah plötzlich in seinem Mockdraft, in seinem zweiten oder so, Lucas Van Ness auf 8 oder so hatte, oder davor hatte den niemals so hoch. Und seitdem steigt er halt auf den ganzen Boards eminent, was dann natürlich auch ein Zeichen sein kann, weil Daniel Jeremiah ja bekanntlich auch in der NFL sehr, sehr gut vernetzt ist. Das war ja auch einer
Ist
der
ja auch ein
Kandidaten,
Influencer
der.
auch, ne?
Wie bitte?
Was hast du gesagt, Tom?
Ist halt auch ein Influencer so, der bewegt halt sehr, sehr viel in der NFL. Also, nicht nur bei den Teams, auch bei den anderen Experten, und dadurch kommen die Teams dann wieder darauf zu sprechen und so weiter. Das ist halt wirklich ein Influencer, der Spieler gut verschieben kann auf Boards. Das muss man ehrlich so sagen.
Ja, also auf jeden Fall bedingt er halt andere Experten und dadurch vielleicht dann indirekt die Teams, weil die Erwartung der Fans dann halt dementsprechend geschürt wird, ne? Wenn dann der Spieler nicht gedraftet wird, sondern wer anders. Ich weiß halt nicht, wo die NFL-Boards ihn haben. Und ich glaube, dass Lucas Van Ness einfach einer der schwierigsten einschätzbaren Spieler ist für diesen Draft. Weil, du hast es richtig gesagt, Tom, diese Physis, das ist einfach ein sich bewegender Kühlschrank, der aber auch gleichzeitig ein Athlet ist. Die ist krass. Der hat diesen Bull Rush wirklich perfektioniert, ja. Der hat die Kraft, der hat die Größe. Aber er ist halt wirklich so ein One-Trick-Pony, was das betrifft. Der kann den Bull Rush, und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert gar nichts. Und was mich halt bei ihm wirklich ein bisschen mir Sorgen macht, warum ich ihn auf 11 hatte und nicht in meiner Top 10, ist einfach der Fakt, dass er nie voll gestartet hat in Iowa. Ich weiß gar nicht, ob wir das bisher schon überhaupt erwähnt haben. Der hat nicht eine Saison voll als Starter gespielt in Iowa. Und da frage ich mich, und wir reden jetzt nicht darüber, dass 8 Iowa-Pass-Rusher hier in dieser Klasse sind, die alle Top 10 gehen werden, sondern er ist der Beste von denen, die jetzt in den Draft kommen. Und da frage ich mich, was ist da passiert? Ist das
Aber ist das
Character?
nicht so eine Iowa-Tradition irgendwie? Ich glaube, das ist irgendwie so
Boah.
eine Iowa-Tradition, dass die Spieler, die irgendwas ist, war der jetzt Sophomore? War der in die Junior war der, ne? Sophomore dürfen ja nicht.
Doch,
Ich
der
glaube, Junior
Sophomore.
war der. Und ich glaube, das ist irgendwie so eine Tradition, dass die Seniors halt starten, weil die älter sind, aber ganz genau weiß ich auch nicht.
Ja, das kann sein. Auf der anderen Seite denke ich halt, wenn er wirklich so krass spielerisch dann wäre, würde er wahrscheinlich trotzdem starten. Er
Ja,
ist ein
das
guter
glaube ich nicht.
Spieler.
Also, der wird ja dann ein Play nicht gestartet haben und ab dem zweiten Play wird er dann auf dem Platz gewesen sein. Was dann dazu führt, dass er nicht als Starter gelistet wird, aber das war jetzt für mich persönlich oder ist für mich persönlich kein Grund, das irgendwie zu erwähnen.
Also er hat schon
Ja.
deutlich weniger Snaps gesehen als andere, so, aber trotzdem, er ist trotzdem bei fast 500 Snaps. Das ist trotzdem schon ordentlich. So, er ist vielleicht nicht der Starter gewesen auf dem Papier, aber dennoch hat er die meisten der Snaps gespielt. Also das sehe ich jetzt nicht so schlimm an, wie du. Ich meine, da kann man halt viel hineininterpretieren, ne? Also ich weiß nicht, du hast von vielleicht Character Issues angesprochen als mögliche Baustelle, aber so richtig was durchgekommen ist da bei mir nicht. Aber kann natürlich sein, aber ich denke trotzdem, dass fast 500 Snaps jetzt nicht so doll in die Waage spielen.
Nee, es macht mir einfach Sorgen. Das ist es. Also ich sag ja gar nicht, dass der einen definitiven Charakter hat oder sonst was. Und es kann gut möglich sein, dass es einfach nur wirklich, wie Finn gesagt ist, so ein ganz lapaler Grund ist. Aber ich habe einfach ein bisschen Bauchschmerzen dabei, wenn ich mir das angucke. Wir wissen es ja nicht. Vielleicht ist das auch. Ich möchte ihm nichts unterstellen, aber die Gefahr besteht natürlich, dass es vielleicht auch ein total lazy Spieler ist, der das Playbook nicht lernt und hast du nicht gesehen und deswegen nur zu bestimmten Sachen eingesetzt werden kann, weil er das überhaupt spielen kann. Wir wissen es alle nicht. Kann auch wirklich einfach sein, dass es nur ist, dass es ein anderer den Start kriegt, weil das so ein College-Ding ist in Iowa. Ich finde, man muss es aber zumindest mal erwähnt haben, weil ich kann mir vorstellen, dass es Teams gibt, die ihn deswegen nicht hoch auf ihrem Board haben. Nicht alle, logischerweise, aber es wird Teams geben, die aus diesem Grund sagen, wir nehmen ihn nicht an, keine Ahnung, 17, 18, whatever. Einfach mal random Zahlen jetzt genommen. Das meinte
Ja,
ich
aber wir
damit
haben es,
einfach.
ist ja auch richtig, wir haben es ja auch gesagt, so, der ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ich habe vorhin schon gesagt, der ist all over the place auf allen Boards. Von 2 bis 10 im Edge Rusher Ranking hat man den schon überall gesehen. Also es wird wirklich, wirklich schwer, den einzuschätzen. Ich glaube auch, dass sich NFL-Teams damit schwer tun. Es wird ganz sicher welche geben, die den weit vorne haben. Deswegen denke ich auch, dass der bei Pick 15 auf jeden Fall gegangen sein müsste. Denke ich mal von aus. Ich bin mir aber auch sicher, dass es manche Teams gibt, die den nicht mal am Ende, nicht mal an der Ende, nicht mal im Ende der ersten Runde draften würden. Deswegen, ich glaube, da ist wirklich, wirklich sehr, sehr viel los bei Luke Van Ness. Der kann früh gehen, der kann spät gehen, aber ich bin schon der Meinung, dass der früh gehen wird im Draft.
Warte mal, ich habe mir
Ein
gerade noch
letzter
was.
Punkt.
Ja, sag du
Ein
erst.
letzter Punkt, den ich noch auf meiner Liste hatte, einfach noch, damit ich den noch genannt habe. Was mir halt auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist oder ob es nur so mir geht. Ich weiß, dass PFF das auch bei sich im Guide stehen hat. Er reagiert halt wenig auf die O-Line im Laufe von so einem Spiel. Also das liegt wahrscheinlich wirklich an seiner Limitierung mit seinem einen Move. Aber ich habe jetzt nicht so. Es gibt andere Pass-Rusher hier in dieser Klasse, die unfassbar intelligent spielen, auch welche, die nicht in unserer Top 10 sind, die aber eine unfassbare Spielintelligenz haben, wo du merkst, der hat sich das in der ersten Halbzeit angeguckt, wie der Offensive Tackle sich bewegt und reagiert jetzt ganz anders drauf in der zweiten Halbzeit. Und dieses Adapt sehe ich bei ihm nicht. Ich weiß halt nicht, ob das eine Sache von ihm persönlich ist oder ob das eine Sache vom Scheme, vom Iowa ist. Kann natürlich auch sein, dass der Coach sagt, du machst hier alles 1:1 so, wie du es vorher gemacht hast. Es fällt mir einfach auf dem Tape, wenn ich es mir angucke. Nichtsdestotrotz gebe ich euch recht, das habt ihr auch beide mal nicht gesagt. Er ist sehr vielseitig einsetzbar in der Line. Der kann auch wirklich ein 3-4 Defensive End, Hand in the Dirt und hau dich mit den Guards auf dem Weg zum Quarterback. Kann der einfach durch seine Physis und seine körperlichen Voraussetzungen spielen. Deswegen, also ich glaube, es ist trotzdem First Round Prospect. Er hat halt so ein paar Sachen, wo ich so ein bisschen Fragezeichen sehe und die. Ich würde ihn nicht draften als GM in der ersten Runde, wenn ich ehrlich bin. Er wird aber in der ersten Runde gehen.
Boah, ich schon. Zum Ende der ersten Runde würde ich ihn auf jeden Fall nehmen.
Ja.
Würde ich
Okay.
niemals haten dann.
Ich habe das gerade
Okay.
nochmal nachgeschaut mit dem Starter-Ding. Und er hat irgendwie gesagt beim Combine, I had two older classmen in front of me. That's just kind of the way the University of Iowa does things. They always fair and
Ja.
consistent with everybody and regardless, I still had some of the higher snap counts. I just learned, bla bla bla. Also. Ist jetzt nichts, wo man sich große Sorgen machen sollte, bin ich der Meinung.
Na gut, na gut. Dann kommen wir zu unserer gemeinsamen Nummer 8. Und jetzt könnte es wieder ein bisschen kontrovers werden. Einfach aufgrund der Position. Und das ist Brian Branch, Safety aus Alabama. Ich würde einfach mal anfangen, weil ich den, also Tom und ich hatten ihn ungefähr auf einem ähnlichen Platz. Ich hatte ihn von uns allen am höchsten, deswegen würde ich mal anfangen. Und Finn hat ihn ganz weit weg. Also vielleicht, um die Platzierung nochmal zu nennen, bei mir war es die Nummer 7, bei Tom war es die Nummer 8, bei Finn war es die Nummer 12. Interessiert mich natürlich dann auch gleich, ob es nur der Positional Value bei Finn war oder ob da noch andere Dinge reingespielt haben. Aber fangen wir erstmal mit dem Positiven aus meiner Sicht an. Ich finde, er ist ein super auch Tackler, was man bei Pass-Defendern nicht so häufig hat. Das macht ihn halt auch zu einer guten Waffe gegen den Run. Ich finde, ich habe mir aufgeschrieben hier als Notiz, wortwörtlich, er erkennt halt schnell, was Sache ist. Also er hat einen hohen Football-IQ, er sieht schnell, was passiert, kann dementsprechend darauf reagieren, macht ihn halt zusätzlich nochmal zu einer Waffe gegen den Lauf, wenn er das halt schnell erkennt und nicht so auf seine Coverage beißt. Und der hat auch keine Angst, sich in Tackles zu schmeißen, obwohl der dagegen deutlich kräftigere Spieler spielt. In der SEC sind wirklich kräftige Running Backs unterwegs, wirkliche Muskelpakete. Da wirft er sich trotzdem rein. Und ist halt einfach, weil er das auch viel gespielt hat bei Bama, durch das Scheme, dass der Safety da eigentlich der Slot-Corner ist, wenn man so ist, ist er halt auch wirklich prädestiniert für diese Slot-Rolle. Vielleicht auch in der NFL dann. Was mir bei ihm so ein bisschen negativ auffällt, ist natürlich einmal, muss man sagen, seine Größe. Für die Art und Weise, wo er spielt, weil er ist dadurch, dass er Slot spielt, auch viel an der Line of Scrimmage, kommt dadurch viel auch in Duelle mit Blockern. Wenn es um den Run geht, da spielt Größe natürlich eine Rolle. Er ist kein High-End-Athlet, also er ist ein guter Athlet, aber kein grandioser Athlet, was in der NFL bei Passverteidigern manchmal schon schwierig werden kann, theoretisch. Und er hat wenig Deep Safety gespielt, also diese klassische Safety-Rolle, die schreibe ich ihm nicht zu. Ich habe ihn aber so hoch, weil ich finde, das ist ein super Slot-Pass-Verteidiger ist, also Slot-Corner könnte man jetzt sagen, obwohl er eigentlich Safety ist. Und diese Position in vielen NFL-Teams echt eine Need-Position ist und Slot-Cornerbacks auf jeden Fall einen hohen Value haben in der Liga, die immer passlastiger wird, weil die Liga auch immer mehr an Wert gewinnt, was den Slot-Receiver betrifft auf der anderen Seite. Und deswegen ist der Slot-Corner natürlich umso mehr ein wichtiger Mann und ich traue ihm das in der NFL wirklich sehr zu und deswegen habe ich ihn auf Nummer 7 bei mir gepackt.
Ja, ich habe den auf Nummer 8, dann mache ich erstmal weiter mit den positiven Sachen, bevor Finn das nachher wieder auf den Boden holt. Ich kann eigentlich aber nur genau dasselbe sagen wie du. Ich finde, Brian Branch weiß, was ein Quarterback und ein Receiver machen, bevor die beiden es irgendwie selber wissen. Ich finde, der hat eine sehr, sehr gute Vision und liest das ganze Play halt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Da ist er wahrscheinlich der Beste in der ganzen Secondary, in der ganzen Klasse drin. Besser als alle Corner und auch mit Abstand der beste Safety und sowas. Du hast gesagt, ist im Slot zu Hause, funktioniert in der Box auch ganz gut, aber es ist in der NFL wahrscheinlich ein Slot. Deswegen, ja, hast du schon recht. Ich finde, der verteidigt den Pass und den Run sehr, sehr gut und ist auch ein hervorragender Tackler. Das kriegt er immer wieder ja, sehr grandios hin. Und wie gesagt, das, was ihn sehr, sehr, sehr wertvoll macht, ist halt das, dass er wirklich den größten IQ hat, dass er wirklich weiß, okay, ich lese jetzt den Quarterback, was macht der, wo geht der Receiver hin, welche Gap nimmt der, darin ist er wirklich sehr, sehr gut und deswegen habe ich den auch so weit oben, obwohl er ein Safety ist.
Dirk Nowitzki, NBA-Star, kontrolliert, diszipliniert, ein Mann, der auf dem Spielfeld eigentlich nichts dem Zufall überließ. Doch dann das. Seine Verlobte wird in seiner Villa vom FBI verhaftet. Als gesuchte Betrügerin, als Hochstaplerin mit über 10 falschen Identitäten. Wie konnte das passieren? Und wie konnte er das nicht bemerken? Wie konnte er sich so täuschen lassen? Tatort Sport, der Nowitzki-Fall, eine Geschichte über Liebe, Lüge und die große Frage, was passiert, wenn du für alles trainiert bist, außer für das echte Leben? Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, also so viele negative Punkte habe ich da gar nicht zu, eigentlich, muss ich sagen. Vielleicht habe ich den auch ein bisschen zu tief, muss ich zugeben, auf dieser Liste. Also ich mag eigentlich Brian Branch auch relativ gerne. Ist halt so der klassische, das klassische Schweizer Taschenmesser hier, kann halt in der Secondary alles spielen, sowohl Slot Corner als auch Safety, als auch Outside Corner theoretisch, wobei Outside Corner jetzt wahrscheinlich nicht ganz so seine größte Stärke ist, da würde ich eher von absehen, den da, glaube ich, aufzulisten. Ist halt so ein bisschen der CJ Gardner-Johnson-Style und dadurch, dass ja CJ Gardner-Johnson auch unter anderem jetzt die letzten ein, zwei Jahre relativ gut gespielt hat, glaube ich, dass Brian Branch mit dieser Rolle auf jeden Fall auch seinen Value haben wird in der Liga und dass es da auf jeden Fall auch Teams geben wird, die Brian Branch eben dann dementsprechend auch einsetzen werden. Ja, was heißt negative Punkte? Also wie gesagt, so viel Negatives habe ich gar nicht. Er ist ein guter Blitzer, er ist gute Instinkte, gut gegen den Run. Ich finde manchmal, dass er ja in der Luft, in der Competition nicht so agiert, wie man es vielleicht tun könnte. Also, dass er manchmal versucht, zu wenig auf den Ball zu gehen und zu wenig versucht, auf die Interception zu gehen, wenn die Möglichkeit bestünde, theoretisch, und sich eben mehr darauf fokussiert, dann da eben die Incompletion zu forcieren, was letztendlich auch nicht so ein harter negativer Grund ist, weil Incomplete ist immer noch besser als Complete, so ganz einfach. Also es ist jetzt weniger der Fall, dass ich negative Punkte bei Brian Branch habe, als dass ich irgendwie ja, Brian Branch hier höher auf dieser Liste vielleicht sogar hätte haben müssen. Also da würde ich mit mir reden lassen, dass ich Brian Branch vielleicht noch ein paar Plätze nach oben setze.
Also ich muss sagen, ich kann verstehen, dass du ihn so weit unten hast. Deswegen hatte ich das vorhin mit dem Positional Value
Nee,
so
ich kann
gesagt,
das ja
weil halt
jetzt
das
nicht mit
Problem.
Positional Value erklären, weil letzte Woche habe ich Bijan Robinson auf 1 gehabt und das wird hier und da wird das nicht so viel Sinn ergeben.
Ja gut, du kannst es nicht erklären. Ich kann es mir selber so erklären, theoretisch. Nee, aber man muss ja wirklich leider sagen, was Bijan Robinson sage ich jetzt schon, was Brian Branch wirklich zum Verhängnis werden könnte, ist halt dieses Fakt, dass er ein Safety ist. Dass er aber diese klassische Safety-Rolle, die es in der NFL gibt, nicht so gut spielen kann. Und dadurch natürlich die Gefahr besteht, dass der ganz schön fällt im Draft. Also man sieht ja, wenn man sich Mock-Drafts anguckt, sieht man alles. Man sieht den in der Top 15 und man sieht den am Ende der ersten Runde und man sieht den teilweise sogar aus der ersten Runde rausfallen. Und alle drei Möglichkeiten halte ich für realistisch bei
Ich
Brian
auch.
Branch. Und ich finde sogar, also ich habe ja gesagt, eigentlich, dass Lucas Van Ness einer der schwersten zu projecten ist. Ich würde sogar fast den Punkt machen, dass es mit Brian Branch nur noch viel schwieriger ist. Ich kann mir halt, bei Lucas Van Ness kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn ich persönlich nicht so hoch auf ihm bin, boah, schwierig. Auch wenn ich nicht so hoch auf ihm bin, kann ich mir bei Lucas Van Ness trotzdem nicht vorstellen, dass der die erste Runde passiert, ohne gedraftet zu werden. Bei Brian Branch kann ich mir das leider trotzdem vorstellen, einfach weil wir uns angucken, wie die NFL die Safety-Position behandelt in den letzten Jahren.
Ja, ich kann es mir bei beiden nicht vorstellen, aber das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, dass Brian Branch ein ganz, ganz schwer zu projectender Spieler ist. Gerade weil wir wissen, wie man Safeties bewertet im Moment. Ich glaube aber trotzdem, dass beide in der ersten Runde genommen werden. Zumindest würde ich es machen als GM.
Ja, also ist Brian Branch ist ja jetzt auch nicht der klassische Safety. Es gibt ja auch genug Boards, die Brian Branch als Cornerback ansehen. Dadurch, dass er eben auch Slot Corner spielen kann und auch das dann viel eben getan hat. Also ich bin mir sicher, dass Brian Branch, es gibt ja manche Spieler, die dann ihre klassischen Rollen haben, die dann auch nur da eingesetzt werden können. Wie gesagt, Brian Branch hat halt mehrere Rollen, in denen du die oder wo du ihn einsetzen kannst, wodurch, glaube ich, als Team ihn durchaus auch in Betracht ziehen würde, weil du ihn halt einfach in verschiedene Rollen bringen kannst und wo du jetzt dann vielleicht nicht so festgefahren bist.
Ja, vor allem auch
Absolut.
wenn du ihn als Cornerback siehst, dann ist er ja auch nochmal ein ganz, ganz anderer Typ als die wir jetzt heute besprechen. Ich meine, die beiden, die noch kommen, sind ein ganz anderer Typ als Brian Branch und Joey Porter, den wir schon besprochen haben, der ist auch ein ganz, ganz anderer Typ als Brian Branch, den wir jetzt gerade besprochen haben. Also ich glaube, der wird schon sein Value dann haben, gerade weil er im Slot dann spielen wird.
Ja, das glaube ich auch. Also als Slot Corner wird er seine Rolle finden, glaube ich, in dieser Liga. Kommen wir zu Nummer 7, würde ich sagen. Und jetzt wird es wieder ein bisschen interessanter, weil die Diskrepanz zwischen, ich sage einfach direkt zwischen mir und dem Rest dieses Podcastes, was Kalijah Kancey betrifft, die ist fast, glaube ich, schon die größte in diesem kompletten, in dieser kompletten Liste. Weil ich habe ihn auf Nummer 6, Finn hat ihn auf der 10, Tom hat ihn auf der 11. Also sehr große Diskrepanz. Deswegen würde ich einfach wieder mal anfangen, weil ich jetzt hier der bin, der ihn diesmal auch mit weitem Abstand vorne hat. Und danach könnt ihr mir gerne das ein bisschen wieder erden, wie Tom vorhin so schön gesagt hat, was ich hier erstmal sage. Ich versuche aber natürlich trotzdem auf die Negativpunkte einzugehen. Also ich finde erstmal positiv bei Kalijah Kancey, dieser unfassbare schnelle erste Schritt. Das unterschätzt man immer, wie wichtig der ist, dieser allererste Schritt, weil danach das Play noch so lange dauert. Aber ich habe keinen Defensive Tackle in dieser Klasse gesehen, außer vielleicht Jalen Carter, zu dem wir, gut, das ist jetzt kein Spoiler, dass wir heute noch zu Jalen Carter kommen werden, der das so gut beherrscht wie Kalijah Kansi. Ich finde, ich habe eine Formulierung von PFF einfach wortwörtlich übernommen, weil ich sie wirklich toll finde, und das ist Leverage Demon. Du kannst diesen Jungen, weil er so intelligent seinen Körper einsetzt, halt einfach schwierig blocken. Und er, wenn ich mir angucke, wie er Pass rusht, was für Moves er einsetzt, wann er wo wie lang geht, durch die Mitte, dann ist das schon für einen D-Liner, der in der Mitte der Line sein Zuhause hat, ein sehr intelligenter Pass Rusher, was man dort nicht oft findet. Und er ist halt ein klassischer Disrupteur, wenn man es auf Deutsch sagen möchte. Also der kann so eine Pocket durch die Mitte wirklich zum Kollabieren bringen und dann wirklich für Drama sorgen im Backfield. Was ist aber negativ? Und auch da habe ich mir selber ein paar Sachen aufgeschrieben. Das ist einmal seine Größe und sein Frame. Da könnte er Probleme kriegen gegen größere Interior Offensive Linemen in der Liga. Er hat Probleme bei Double Team, was ihm, wenn er die ersten Spiele wirklich gut spielt, auf jeden Fall passieren kann, dass er Double Teams öfter mal sieht. Mit einem Center und einem Guard wahrscheinlich dann. Und er ist halt kein Playmaker. Also ich habe vorhin gesagt, er ist ein Disrupteur. Das heißt, er kann da wirklich einmal mit Schmackes reinhauen. Aber wenn es darum geht, wirklich gezielt einem Running Back weiter das Feld zu verfolgen oder einen Quarterback zu verfolgen und zu Fall zu bringen, das kann er halt einfach nicht. Nichtsdestotrotz sehe ich ihn halt in einer guten Rolle als Downfield auf der Dreier-Technik, dass man ihm halt wirklich erlaubt, nicht du wartest hier, füllst dein Gap, weil da, glaube ich, wird er keine gute NFL-Karriere haben, wenn das seine Rolle ist. Wenn man ihm aber im Stile eines Aaron Donalds, und ich habe versucht, möglichst diesen Namen nicht zu verwenden, weil durch Aaron Donald er auch sehr hochgehypt wird, aber wenn er im Stile eines Aaron Donalds spielen darf, dass er wirklich durch die Mitte dieser dominante Pass-Rusher sein darf in seinem Team, der einen großen, schweren auf der 1er- oder 0er-Technik daneben gestellt bekommt, dann glaube ich, wird Kalijah Kansi wirklich eine gute Rolle haben in der NFL, hat auch ein krasses Combine hingelegt. Das heißt, die Athletik ist auch da, und wir wissen alle, dass die GMs dieses Combine höher sehen, als wir es vielleicht da draußen sehen oder als ob es vielleicht auch genommen werden sollte, aber die NFL liebt das Combine. Und deswegen glaube ich, dass Kalijah Kansi ein safer Lock auf Mitte der ersten Runde ist, dass er da spätestens weg ist. Da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Und der wird seine Rolle in der NFL auf jeden Fall spielen.
Ja, du hast gerade den Vergleich zu Aaron Donald schon so ein bisschen angerissen. Ist natürlich auf der einen Seite richtig, dass du ihn nicht mit Aaron Donald vergleichen willst, weil die Messlatte natürlich so hoch ist, wie sie nur sein kann bei Aaron Donald. Aber ich finde, man kommt irgendwo auch nicht um den Vergleich mit Aaron Donald drumherum. Allein eben dadurch, dass sie beide vom selben College kommen, beide gleich groß sind, beide gleich schwer sind. Der einzige Unterschied, was die physischen Tools angeht, ist halt vielleicht, dass Aaron Donald ein bisschen längere Arme hat und, was heißt ein bisschen, sind sogar relativ groß der Unterschied zwischen der Armlänge und eben der Größe der Hände. Dazu, wie du schon gesagt hast, eben ein sehr, sehr ähnlicher Spielertyp. Kalijah Kansi ist eben ultraathletisch. Ist halt so ein klarer Interior Pass Rusher. Er wird nicht in die NFL kommen und da als Run-Stuffing Defensive Tackle reingeholt. Der Punkt mit den Double Teams, den sehe ich irgendwo. Ich finde aber nicht mal zwangsläufig, dass das ein Problem bei ihm ist, sondern ich glaube, bei ihm ist eher der Punkt, dass er eben durch seinen schnellen Get-Off und seine Athletik halt dafür sorgen muss, dass er relativ früh im Play schon durch die Interior O-Line eben durchkommt. Und wenn dem so ist, dann kann er sowohl mit Double Teams als auch dann mit Einzelteams umgehen. Und wenn er eben Probleme hat, relativ früh im Play sein Matchup zu gewinnen, dann kann er sowohl gegen Double Teams als auch gegen einzelne Personen in der O-Line Probleme bekommen. Sein Spin-Move, den habe ich mir notiert, der ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Und ja, er ist eben sehr, sehr quick. Er wird Interior O-Linern Probleme bereiten können mit seinen Shifty Moves, habe ich hier noch bei mir notiert. Und er ist halt eben vielleicht ein bisschen, ich will nicht mal sagen anders heißt und ein bisschen zu leicht, weil Aaron Donald hat das eben auch. Aber bei ihm kann es halt sein, dass sich das nicht so auf die NFL überträgt, wie es bei Aaron Donald dann der Fall ist, und das könnte dann natürlich zum Problem werden.
So, genau das ist das, was ich angesprochen hätte. Alles richtig, die Vergleiche zu Aaron Donald, die sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. Es gibt viel zu viele Sachen, die da übereinstimmen. Aber wenn das halt eben nicht genauso übertragen wird in die NFL, wie es Aaron Donald macht, dann kann das halt auch ein ganz, ganz großes Problem werden. An sich habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ihr habt beide schon genau das gesagt, wie man ihn einschätzen muss. Ich habe vielleicht nur, dass er sonst echt gute Füße und Hände hat, eine gute Koordination zwischen den beiden Teilen, also zwischen Hände und Füße. Hat eine sehr, sehr gute Pass-Rush-Win-Rate von 22,2%, die ist wirklich absurd gut. Aber dieser, ich sag's jetzt so, wie ich es finde, eben nicht sagen wollte, das ist ein undersized Körper. Also, und wenn er halt das nicht so auf den Platz in der NFL kriegt, wie halt es sein Aaron Donald übertragen hat vom College in die NFL, dann kann das auch ein bisschen schlechter aussehen. Und deswegen habe ich ihn einfach nicht so hoch. Er ist trotzdem ein sehr, sehr guter Spieler. Ich würde ihn auch, wo nimmt man den? Untere Mitte der ersten Runde würde ich ihn nehmen. So um den Pick 20 rum, würde ich mal sagen. Da hätte ich den ungefähr. Und ja, also ist ein sehr, sehr gutes Prospekt. Aber man muss halt so ein paar Concerns haben wegen der Größe. Das ist einfach so.
Ja, wie gesagt, ich kann das voll nachvollziehen. Ich bin halt sehr großer Fan von Interior-D-Linern, die eine starke Ability als Pass-Rusher haben. Da oute ich mich da auch, das finde ich richtig cool, wenn das geht, weil das hast du nicht so oft. Und ich glaube halt, dass deswegen der Value bei ihm auf den Boards der NFL-Teams sehr hoch liegen wird. Und deswegen liegt er bei mir auch so weit oben. Ich kann aber verstehen, dass man seine physischen Tools nimmt und sagt, der ist für mich kein Top-10-Spieler in Defense in dieser Klasse. Das kann ich voll verstehen. Deswegen, von daher, passt alles.
Ja.
Ist noch was wir zu Kalijah Kancey sagen wollen, oder wollen wir zu einem Spieler kommen? Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir hat der Spaß gemacht. Mir hat der wirklich Spaß gemacht, den anzugucken. Ich glaube auch, wir sind alle sehr ähnlich, ja? Ich gucke gerade, Tom ist am höchsten bei ihm. Das ist Nolan Smith. Richtig. Also es ist ungefähr eine Range, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall Nolan Smith, Edge Rusher aus Georgia. Aber Tom, dann fang du doch gerne an, wenn du ihn am höchsten hast. Und dann kommen Finn und ich.
Ein Nicken, mehr nicht. So feierte Xabi Alonso Leverkusens ersten Meistertitel. Kein Jubel, kein Sprint, keine große Show, denn er wusste, dass es passieren wird. Xabi Alonso hat nämlich eine Gabe, die seine große Karriere überhaupt erst möglich machte. Und von der erzähle ich euch in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden, Xabi Alonso, die Kunst schon vor Anpfiff zu gewinnen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Also das Erste, was ich da stehen habe, ist sogar das, was du gerade eben angesprochen hast. Ich hatte einfach Spaß beim Gucken. Auch eher eine mega gute Pass-Rush-Win-Rate von 22,1%. Er ist mega explosiv, er ist mega schnell, ist natürlich auch auf den ganzen Boards gestiegen wegen dem Combine, ist bei mir auch so gewesen. Ich hatte den nach dem Tape gucken in meinem Edge-Ranking 2 Plätze tiefer, ist dann 2 hochgerutscht dadurch. Da ist auch wer anders noch hochgerutscht, zum Beispiel Luke Van Ness, der hatte auch einen super Combine. Also es gibt so ein paar Sachen beim Combine, die man sich dann doch schon angucken kann, auch wenn das Combine immer von ein paar Leuten halt zu wichtig genommen wird, von ein paar Leuten aber auch wirklich zu unwichtig genommen wird. Irgendwo so in der Mitte sollte man das dann doch schon irgendwo bewerten. Und Nolan Smith hatte halt wirklich ein sehr, sehr gutes Combine. Was ist sein Problem? Vielleicht halt die Größe ist auch ein bisschen klein, hat kleine Hände, trotzdem benutzt er die ganz gut für seine kleinen Hände. Er benutzt die Füße sehr, sehr gut, hat einen guten Körperschwerpunkt. Mir gefällt das, wie er den Körper nach unten bringt und dadurch halt gute Moves anbringt. Er ist ja wirklich, was habe ich noch stehen? Er ist richtig quick. Er hat halt wirklich, wirklich, wirklich so den Willen, durchzukommen. Das fehlt mir bei manch anderen Spielern auf jeden Fall öfters als bei ihm. Und Smith hat nie einen Play aufgegeben. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut, wenn Spieler keine Plays aufgeben, weil wenn die das tun, dann landen die bei mir mal schnell tiefer, wie wir im Vorgespräch gemerkt haben, ne, Tim? Und das gefällt mir bei Nolan Smith wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Die Stats bei ihm lesen sich okay. Das liegt aber auch daran, dass er dieses Jahr weniger Snaps gespielt hat. Und ja, trotzdem, ich finde, das ist ein sehr, sehr geiles Prospect, was ich im ersten Anschauen gar nicht so wertgeschätzt habe und dann bei jedem Tape, was ich mehr gesehen habe, ich glaube, bei ihm waren es sogar dann am Ende 4-5 oder so, weil der einfach so viel Spaß gemacht hat. Und ich war anscheinend nicht der Einzige, dem das Spaß gemacht hat. Deswegen, Tim, erzähl mal, was du zu ihm hast.
Ja, Nolan Smith Also, was ich hier als erstes stehen habe, der ist schnell wie der Blitz. Also, der kommt so schnell um diese Line rum, das ist unfassbar. Und das ist auch so, finde ich, seine größte Stärke. Also, der gewinnt im Pass Rush vor allem damit, indem er mit Speed da rumkommt und ist dadurch auch in der Lage, natürlich den Run zu verteidigen, richtig das Play zu machen. Der ist. Es gibt so einen schönen Clip aus dem letzten Draft, der ist dann nach dem Draft hochgekommen. Da gibt es so einen schönen Clip, da ging es um Jermaine Johnson damals, aus dem Jets Draft War Room, wo gesagt wurde, wir brauchen jemanden, der Josh Allen einholt, und der Dude, sie haben ein anderes Wort benutzt, sie haben das Wort mit M benutzt, das möchte ich hier in dem Podcast jetzt nicht benutzen, der kann ihn einholen. Und wenn es noch einer kann, dann ist es Nolan Smith für mich. Ich glaube, Nolan Smith würde ich sogar nicht ausgeschlossen haben, dass der es nicht sogar schafft, einen Lamar einzuholen, um das Play zu machen, noch für einen Quarterback-Sack. Selbst das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist halt ein absoluter Playmaker, wenn er um die Line rumkommt. Die Fußarbeit ist auch wirklich gut, was halt wunderbar sich matcht mit diesem Speed. Aber was natürlich schwierig eher ist, ist, wenn er dann in den Block rein muss. Wenn es dann um die Power geht, er ist kein Power-Rusher, das ist keiner, der O-Line aus dem Weg räumt. Die Größe und der Frame sind noch so ganz kleine Kritikpunkte, auch keine riesigen Kritikpunkte, aber muss man zumindest hier genannt haben. Der ist halt in seiner Technik noch, finde ich, etwas roher als andere Prospects in diesem Draft. Aber der ist halt, Tom hat es ja gesagt, der hat physisch halt ein enormes Upside. Und gerade durch diesen Speed. Und ich glaube, es wird genug GMs da draußen geben, die sagen, okay, das können wir ihm beibringen. Das kann unser Coaching-Staff ihm beibringen. Die Technik, das ist coachable, das stimmt ja auch. Und wir sehen immer mehr diesen Trend dazu, physisch krasse Spieler zu nehmen, die aber noch so kleine Projekte sind. Ja. Und ich finde, Nolan Smith ist auch ein Projekt auf jeden Fall. Aber mit dem richtigen Defense-Coaching kann das in ein, zwei Jahren ein krasser Defense-Spieler in der NFL sein. Über den
Pass-Rush. Ja, ist auch genau richtig. Ich meine, wie oft haben wir es in den letzten Jahren gesehen, dass irgendwelche Freak-Athletes, vor allem auf der Edge-Position, halt die Boards am Ende nach einem geilen Combine gejumpt sind. Also richtig, richtig hoch gejumpt sind. Und ich glaube, Nolan Smith kann jetzt halt auch so einer sein, der immer wieder, vielleicht jetzt noch Woche für Woche, immer so ein paar Plätze höher springt. Und ich glaube, da ist so ein Körper und so ein Athlet wie Nolan Smith einfach prädestiniert für, einfach immer so ein kleines bisschen höher zu krabbeln auf den Boards und am Ende wirklich weit oben genommen zu werden.
Absolut. Ich finde halt, durch was wir positiv und negativ, aber was mir zumindest positiv und negativ aufgefallen ist, hat er für mich eine klare Rolle. Für mich ist er dieser klassische 3-4er Edge-Rusher über außen, der Inside halt einfach Hilfe braucht, weil Inside wird der nicht spielen in der NFL. Das wird nicht funktionieren. Und für einen 4-3er Defensive End fehlt mir da auch so ein bisschen das Körperliche. Es ist kein Hand-in-the-Dirt-Spieler. Das ist jemand, der auf beiden Füßen steht, der um die Ecke kommt mit seinem Speed, weil er das am besten da ausnutzen kann. Deswegen in einem Team, was ein 3-4er-Scheme spielt, wo er der Outside-Rusher sein kann, wo er mit Speed kommen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass er mir am Anfang in den ersten Wochen auch viele, vor allem beim dritten Down sehen, für den klassischen Pass-Rushing-Down. Da sehe ich ihn auf jeden Fall und ich glaube, dass er sich von da an auch hocharbeiten kann, dass wir ihn vielleicht auch bei den Early Downs sehen, auf Außen. Aber ich sehe ihn halt vor allem in diesem 3-4er-System, eher als in der 4-3. Dann Finn.
Ja, Nolan Smith ist von seinem Profil her so ein bisschen der Haason Reddick. Ist ein relativ ähnlicher Spielertyp, der halt vor allem durch seinen Speed eben kommt, wie ihr schon gesagt habt. Das ist, finde ich, auch dann fast sein größtes Problem, dass er oftmals eben wegen seinem Speed gewinnt und sich eben darauf sich verlässt. So ein bisschen das Äquivalent zu Lucas Van Ness, nur dass Lucas Van Ness eben oft durch seine Power gewinnt und Nolan Smith dann eben durch seinen Speed. Bei Nolan Smith ist es eben auch so, dass er hier und da noch ein bisschen an seinem Pass-Rush-Move-Repertoire arbeiten muss. Und wenn seine Speed-Moves eben scheitern, dann bleibt er oftmals dann auch am Tackle kleben, weil er eben keine Antworten dann mehr hat. Ihr habt jetzt seinen Combine schon angesprochen, vielleicht nochmal in Zahlen. Also er ist bei dem 40-Yard-Dash ist es eine 4-3-9 gelaufen. Und das ist halt schon geisteskrank, 4-3-9, vor allem für einen Edge-Rusher. Wenn ein Receiver eine 4-3-9 läuft, dann sagt schon jeder, das ist ultra schnell. Und wenn es dann ein Edge-Spieler läuft, dann ist das nochmal viel, viel heftiger. Und durch diesen Speed eben gibt es ihm auch die Möglichkeit, hier und da mal in Coverage zu droppen, weil er eben auch vom Speed her dann mitgehen kann mit den offensiven Spielern. Würde ich jetzt nicht oft machen, aber ist auch bei Georgia hier und da mal vorgekommen und er ist da jetzt nicht hilflos. Inside kann er vielleicht hier und da auch mal angreifen, dadurch, dass er eben dann Stunts oder so mal machen kann. Seine guten und shifty Moves, die erlauben es ihm dann hier und da vielleicht auch mal einen Guard anzugreifen, was dann vielleicht hier und da auch mal ein Mismatch werden kann. Was man bei ihm vielleicht noch sagen muss, was negativ ist, ist, dass er im College nicht ganz so produktiv gewesen ist, was eben Sacks und Quarterback-Hits und so weiter angeht. Also da gibt es andere, die haben bessere Stats aufgelegt. Was vielleicht dann eben auch aber damit zu tun hat, dass er die letzten beiden Jahre viel wegen Verletzungen verpasst hat. Also Injury Concern ist vielleicht ein Punkt, den man hier nennen muss. Ist die Frage, ja, ob er eben ein Spieler ist, der verletzungsanfällig ist oder ob er jetzt eben Pech hatte. Ich glaube, letztes Jahr hatte er einen gerissenen Brustmuskel nach 8 Spielen.
Ja.
Ja, da ist jetzt auch dann nicht so leicht abzusehen, ob das sich wiederholen kann oder ob das jetzt eine einmalige Verletzung gewesen ist. Sollte man nur auf jeden Fall mal nennen und im Hinterkopf behalten.
Absolut. Also klar, das ist ein Projekt und ein Projekt hat immer auch Fragezeichen. Das muss man ja auch einfach sagen. Aber es ist alles da, womit man gut arbeiten kann, finde ich, um einen guten Edge-Rusher aus ihm zu machen. Aber es muss Arbeit investiert werden in ihn. Das möchte ich, kann man glaube ich abschließend so sagen. Dann machen wir mal weiter. Bevor wir zu Nummer 5 kommen, würde ich einfach mal die hinteren 5 einmal zusammenfassen. Damit das auch noch im Hinterkopf bleibt, unsere Nummer 10, ich nenne jetzt einfach nur kurz die Namen, Joey Porter Jr., unsere 9, Lucas Van Ness, unsere 8, Brian Branch, unsere 7, Kalijah Kansi und unsere 6, Nolan Smith. Jetzt kommen wir in die Top 5 und der erste Spieler auf diesem Zettel, den hatte, glaube ich, den hatten wir alle relativ ähnlich. Finn und Tom hatten ihn höher, einen Platz höher als ich, aber da Tom letztes Mal angefangen hat, würde ich Finn jetzt gleich bitten anzufangen. Und zwar mit Devin Witherspoon, Cornerback aus Illinois. Bei euch beiden die 4, bei mir die 5.
Ihr beiden habt den auf Nummer 2 auf Cornerback, ne?
Richtig.
Ja,
ich habe den noch über dem anderen, zu dem wir gleich kommen. Mhm. Devin Witherspoon hat mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht beim Gucken. Das Erste, was ich hier aufgeschrieben habe, ist mal gucken, wie viel Taunting Penalties der bekommt. Also, das ist mir bei ihm besonders aufgefallen. Ich weiß nicht warum, aber bei jedem Play, was gut von ihm war, und da gab es eine Menge von, hat er angefangen, da zu flexen und den Balotelli zu machen und hat sich über den Gegner drüber gestellt. Ist also geil, feier ich. Ist dann irgendwo auch die Cornerback-Mentalität, die du irgendwo brauchst. Solange er jetzt nicht gegen die Vikings spielt und den Greedy macht, habe ich da kein Problem mit.
Ich wusste es. Hätte ich angesprochen, schwöre ich dir. Weiß noch, wie du da geschmollt hast, als Jalen Keller das gemacht hat, ey.
Nee, aber also so fand ich es eigentlich ganz amüsant. Ist halt ein bisschen anders heißt, muss man fast schon sagen. Ist 5 Fuß 11, 181 Pfund. Für viele Experten hat er das beste College-Tape aller Cornerbacks. Ich glaube, da kann man vielleicht nicht groß widersprechen. Das ist ja allein schon mal ein Zeichen, dass er nicht ganz so schlecht ist. Devin Witherspoon spielt allerdings größer, als er ist. Ich finde, das sieht man auch. Er ist ein sehr, sehr guter Tackler. Vor allem ist er ein sehr, sehr harter Tackler. Er liest und er antizipiert die Routen sehr, sehr hervorragend. Kann sowohl im Man als auch in Zone-Coverage spielen, wobei Man wahrscheinlich schon noch seine größere Stärke ist. Er hat im vergangenen Jahr 14 Pass-Breakups zu verbuchen gehabt, 3 Interceptions und, das ist fast das Bemerkenswerteste von allem, hat nur ein Passer-Rating von 24,6 erlaubt. Von daher finde ich, dass Devin Witherspoon auf jeden Fall für mich persönlich Nummer 1 Cornerback dieser Klasse ist. Wie gesagt, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Einzige, was man hier vielleicht noch negativ bei ihm nennen muss, ist, dass mir manchmal aufgefallen ist, dass er gerade Open Field den falschen Winkel gewählt hat und dadurch dann eben das Tackle verpasst hat. Aber wie gesagt, wenn er eben das Tackle setzt, dann ist er auf jeden Fall ein sehr, sehr guter und sehr, sehr harter Tackler. Und wenn er daran eben arbeitet, dass er noch ein sichererer Tackler wird, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt, der von der Liste gestrichen wird. die hier noch ein bisschen Sorgen bereitet. Aber wie gesagt, Devin Witherspoon, auf jeden Fall ein Cornerback, den ich auf jeden Fall Mitte erste Runde spätestens, wenn nicht sogar Richtung Platz 10, glaube ich, draften würde. Ja, das vielleicht erstmal zu ihm. Ihr könnt da ja noch ein bisschen was da hinzufügen, warum ihr ihn vielleicht nur auf Nummer 2 habt.
Erstmal glaube ich, der geht deutlich höher. Ich glaube, der ist in den Top 10. Ich glaube, beide Corner, die wir haben, sind gut und gerne in den Top 10 weg.
Maximal Top 12. Kann ich mir durchaus auch vorstellen.
Ich glaube, die überleben nicht lange. Ja?
Ja, also kann auch durchaus sein. Finde ich irgendwie bei den beiden so ein bisschen schwerer einzuschätzen als sonst. Aber ja, sehe ich durchaus auch, dass sie auf jeden Fall Top 10 schon gehen können, wie gesagt.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Also vielleicht erstmal, was mir positiv an ihm gefällt. Ich finde seine Spielintelligenz wirklich super. Der ist der Beste, finde ich, in der Klasse darin, Routen zu erkennen, was ihm natürlich dann auch ein Plus gibt in Sachen Man-Coverage. Das ist halt so ein richtiger Lockdown, es kann so ein richtiger Lockdown-Corner werden. Ich habe auch als Rolle für ihn Nummer 1-Corner bis hin zu Island, also Island vielleicht für Leute erklärt, da draußen, die das nicht wissen, das ist der isolierte Corner, meistens dann auf der schwächeren Seite der Offense, wo nicht der Tight End und Co. stehen und mehrere Receiver, sondern wo ein Receiver steht, 1-1 gegen den und es ist entweder er oder du hast keine Hilfe und er kann dieser eine sein, der ihn dann mitnimmt, sozusagen wortwörtlich auf die einsame Insel und dafür sorgt, dass der Quarterback nicht zu ihm kommt. Ich habe tatsächlich gar keine großen Concerns bei ihm, spielerisch. Ich finde gerade nicht mal sogar, dass dieses Tackling-Ding so krass ins Gewicht fällt, weil ich finde, es ist als Cornerback nicht deine Nummer 1 Aufgabe, dass du ein guter Tackler bist. Da gibt es andere Positionsgruppen, die da deutlich wichtiger, wo es deutlich wichtiger ist, dass du tackeln kannst. Klar solltest du in der Lage sein, einen Spieler zu Fall zu bringen in der NFL, sonst brauchst du gar kein Football spielen, aber du musst natürlich jetzt nicht kein Top-Technik-Tackler sein. Was ich jetzt auch gar nicht sagen möchte, dass Finn das gesagt hat, einfach nur für mich einfach der Gedanke. Was halt eine Sache ist, die zumindest erwähnt werden muss, was wahrscheinlich auch keine große Sache ist, aber das einzige Tape, was wirklich gut ist, ist sein 2022er. Alles, was davor war, habe ich auch Experten gelesen, die sogar sagen, das ist nicht mal erste Runde wert. Von daher muss man gucken oder muss man für sich evaluieren, war das jetzt ein positiver Ausrutscher oder ist das jetzt die neue Baseline von Witherspoon? Das ist Gott sei Dank nicht meine Aufgabe, sondern die Aufgabe von den Scouts in der NFL. Aber das muss man zumindest sich mal angucken. Er ist sehr dünn für einen NFL-Spieler, glaube ich 180 Pounds. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilo das sind, aber so viele sind es auf jeden Fall nicht. Und er neigt manchmal dazu. Ja gut, das kann gut sein, aber für NFL auf jeden Fall sehr wenig. Für normalen Menschen ist das viel, aber für NFL-Verhältnisse ist es...
81.
Ja, siehst du, 81 Kilo ist halt manchmal ein bisschen schwierig, ne? Wenn dann... wenn Tight End oder so kommt, dann hast du keine Chance. Aber das soll er ja auch gar nicht spielen. Und ich finde, er neigt dazu manchmal ein bisschen überaggressiv in seiner Art und Weise zu sein, wie er spielt. Und handelt sich dann auch manchmal auf Strafen ein, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage. Nichtsdestotrotz, ich habe kaum Negativpunkte, muss ich ehrlich gestehen. Er ist für mich auch nur eine kleine Nuance schwächer als mein Nummer 1 Corner. Also ich finde, die beiden nehmen sich nichts und akzeptiere beide Varianten. Egal, wen man auf 1 hat, für mich persönlich. Aber ich habe bei dem anderen, zu dem wir gleich noch kommen, noch weniger Negativpunkte tatsächlich auf der Liste, als ich es bei Witherspoon habe. Deswegen einfach für mich die Entscheidung Witherspoon auf Cornerback 2. Meinetwegen, ich kann mich auch einigen auf die Version 1b und 1a, weil ich finde, die nehmen sich nicht viel vom bloßen Talent.
Ja, das ist absolut wahr. Ich muss auch dazu sagen, also erstmal, Witherspoon ist mein Nummer 2 Cornerback. Das, wenn es jetzt darum gehen würde, den besten College Cornerback hier rauszuholen, dann ist das ganz sicher die Nummer 1. weil dann hat er auf jeden Fall ein paar Pluspunkte gegenüber dem anderen, zu dem wir gleich kommen. Allerdings weiß ich nicht, wie sehr man das mit diesem Körper in die NFL übertragen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Concern, den wahrscheinlich auch viele GMs haben. Bin mir trotzdem sicher, dass er in den Top 10 weggehen wird. Ich glaube bloß, dass NFL-Receiver nicht so ein großes Problem haben mit Devin Witherspoon, wie es halt Leute im College sind. Ihr habt es gesagt, 81 Kilo. Was NFL-Receiver damit machen, wissen wir. Und ich glaube, wenn der mal so ein Ex-Receiver dann irgendwie vielleicht auch mal irgendwie covern muss, dann hat der ganz, ganz große Probleme damit. Ich meine, der kann zwar springen, ist auch ordentlich am Catchpoint, aber ich glaube schon, dass NFL-Receiver da einfach fast immer die Nase vorne haben werden bei ihm. Gibt auch viele dünne, kleine Cornerbacks in der NFL, die auch wirklich dann Top 10 Cornerbacks sind. Ob Devin Witherspoon da rein kann, weiß ich nicht genau. Ich finde nicht, dass, also weder er noch der gleich kommt, das sind jetzt zum Beispiel keine so guten Prospects, wie es zum Beispiel in Sauce Gardner war. Ja. Die kann man nicht vergleichen, das ist nun mal so. Wenn wir da sowieso schon mal bei sind, die Corner-Klasse ist ein bisschen schwächer als die vom letzten Jahr. Dafür ist die Edge-Klasse halt auch dieses Jahr mega groß, mega breit. Spitze ist okay, aber die ist halt mega, mega groß. Und generell die Defense ist okay. Da sind halt keine mega, mega, mega krassen Prospects drin, finde ich. Was man nochmal zur Einordnung sagen kann, zu unserem Gesamtranking, Platz 1 bis 5, also die jetzt gerade dran sind und noch kommen, die sind bei allen von uns dreien wirklich auch die 1 bis 5. Also nur ein bisschen abgewandelter Reihenfolge, aber wirklich diese 5 Spieler sind bei Tim, Finn und auch bei mir wirklich in den Top 5. Deswegen, also wir haben da schon eine ganz, ganz große Gap. Und ja, nur, dass ihr das mal wisst. Meine Concerns habe ich angesprochen zu Witherspoon, verstehe aber logischerweise auch, was ihr meint, weil was er gut kann, habt ihr beide gesagt. Und das ist auch einfach die Wahrheit. Also ist halt auch wirklich, wirklich ein guter Spieler. Kann gegen Man spielen, kann gegen Zone spielen. Die Strafen habt ihr angesprochen. Riesenproblem. Manchmal auch absolut dumm. Also wie man sich so blöd verhalten kann auf dem Footballplatz manchmal. Ja, wirklich, 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 wirklich ein ganz, ganz großer Konzern. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass Witherspoon früh gedraftet wird. Und bin gespannt, wie er sein gutes College-Tape in die NFL bringen kann. Ich würde es mir wirklich wünschen. Ich habe wirklich ein paar Doubts mehr als viele andere. Aber ich hoffe wirklich, dass es mir zeigen kann, dass er ein kleiner, undersized Cornerback sein kann in der NFL, dem man das gar nicht ansehen wird.
Ich sehe einen Punkt ein bisschen anders als du, den du gesagt hattest. Und zwar, ich gebe dir recht, in dem Punkt, in der Spitze ist die Cornerback-Klasse deutlich schlechter als die letzte.
Ja.
Ich finde aber in der Breite, wenn wir jetzt alles ab Ende erste Runde bis Mitte dritte Runde, würde ich die Klasse sogar als rein von den Prospects als besser wahrnehmen als die letzte. Finde ich persönlich. Aber das ist nur mein persönliches Empfinden. Ich finde, die Klasse ist in der Breite besser bestückt mit guten, soliden Spielern. Aber diese, wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist diese krassen Spitzen-Prospects, so ein Sauce Gardner. Oder vor Jahren mal so ein Jalen Ramsey oder so. Ihr wisst, wen ich meine. Solche Kandidaten, das fehlt. Da gebe ich dir recht. Aber ich wollte einfach sagen, dass ich das da in der Hinsicht ein bisschen anders sehe. Gut, dann kommen wir zu Tom und meinem Nummer 1 Corner, würde ich sagen. Finns Nummer 2 Corner. Oder vielleicht auch 1A, 1B. Wir finden es heraus. Das ist Christian Gonzalez, Cornerback von Oregon. Fang ruhig an, Tom.
Okay. Ja, Christian Gonzalez. Ich habe vorhin schon angesprochen, wenn es ums College-Tape geht, dann ist Witherspoon die 1. Wenn es um die Übertragbarkeit in die NFL geht, dann habe ich Christian Gonzalez einfach davor. Einfach weil sein Körper viel, viel besser für die NFL gemacht ist als der von Devin Witherspoon. Christian Gonzalez ist groß, wiegt deutlich mehr, hat längere Arme, hat größere Hände, ist. Also der ist schnell, Er kann richtig, richtig gut springen, hat ordentliche Werte beim Combine abgeliefert. Also auch der könnte noch mal ein paar Plätze gestiegen sein nach dem Combine, obwohl er vorher schon sehr weit oben war. Gehe ich mal auf meine Texte hier. Sein Movement ist mega gut. Also das ist wirklich, wirklich hervorragend. Das kann man wirklich hervorheben. Er ist halt so, dass er die Plays richtig, richtig, richtig schnell liest, richtig gut liest. Ich habe hier als Nickname habe ich reingeschrieben Air Gonzalez. Das liegt einfach daran, dass er in der Luft stehen bleiben kann. Ich wünschte mir, dass er dabei in der Luft dann noch ein bisschen bessere Hände hätte. Ich meine, deflecten kann er ganz gut, aber auch wirklich den Ball fangen zu einer Interception würde ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr wünschen, dass sie zumindest ein bisschen sicherer sind. Ist ein sehr, sehr guter Tackler. Tim hat das vorhin angesprochen. Ist nicht seine Hauptaufgabe, nein. Bei Witherspoon sehe ich das auch gar nicht so schlimm. Ich habe das vorhin bei Joey Porter mal angesprochen, dass das für Cornerbacks immer, immer wichtiger wird, auch gut tackeln zu können. Du hast recht, ist nicht seine Hauptaufgabe, aber ich nenne das immer nice to have, wenn er es hat. Und bei Joey Porter war das halt wirklich gar nicht da. Deswegen muss ich das hier positiv erwähnen, dass Christian Gonzalez wirklich ein sehr guter Tackler ist. Aber wie gesagt, wir haben vorhin auch schon gesagt, die Spitze ist halt nicht ganz so gut. Das ist halt auch kein Sauce Gardner, das ist kein Shutdown Corner, der kann nicht einfach so Receiver das ganze Spiel rausnehmen, wie es ein Sauce Gardner kann. Dennoch wirklich ein sehr, sehr guter Cornerback. Ist für mich auch einer, der wirklich rumgeschoben werden kann. Kann im Slot spielen, kann Wide spielen. Gefällt mir wirklich ganz gut. Ich denke, das ist ein Cornerback Nummer 1 sein kann in der NFL. Ich hoffe, dass er sich wirklich gut entwickelt, weil sein Spiel einfach wirklich besser auf die NFL übertragbar ist als das von Witherspoon. Und deswegen auch mein 1 Cornerback, aber der Unterschied ist halt wirklich nur der Körper und das ist dann wirklich nur eine Marginalität.
Ja, ich würde schnell weitermachen, weil ich ihn ja auch als Nummer 1 Corner habe, bevor Finn kommt. Und zwar, meine Positivpunkte sind einmal natürlich seine Athletik. Das hat der Combine halt auch nochmal gezeigt, was für eine Athletik in dem Jungen steckt. Die langen Arme, hatte ich auch schon bei Joey Porter Jr. angesprochen, das ist für Corner immer richtig gutes Tool, wenn die lange Arme haben. Und er ist halt sehr beweglich. Und ich habe nicht wirklich viel Negatives an seinem Spiel auszusetzen. Ich habe eher was off the field, oder was heißt off the field, ist trotzdem on the field, aber hat nichts direkt mit dem Sportlichen zu tun. Was ist, er lässt sich unfassbar schnell provozieren, finde ich, von Receivern, die dann doch auch mal Trash-Talker sind und lässt sich dann auch zu Dummheiten hinreißen, die ich wirklich auch so betiteln möchte als Dummheiten. Und das ist natürlich, das muss man lassen. Das ist ein kleiner Hitzkopf manchmal, hat wahrscheinlich auch ein großes Ego, ich kenne ihn jetzt nicht privat, aber würde ich jetzt mal schätzen. Und du brauchst halt einen Lockerroom oder ein Coaching-Staff, der ihn da einfängt. Aber wenn du ihn einfängst, hast du wahrscheinlich sportlich einen sehr guten Corner. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Sonst hatte Tom ja eigentlich schon alles gesagt. Und die Rolle, die ich ihm zuschreibe, ist tatsächlich wirklich, Tom hat es angesprochen, ich habe es auch wirklich so benannt, Do-It-All-Corner. Und so habe ich es einfach mal benannt. Und das ist für mich eine zukünftige Nummer 1 auf der Cornerback-Position.
Also ich würde auf jeden Fall mitgehen in dem Punkt, dass er vom Upside vielleicht ein bisschen größer ist als Devin Witherspoon, wenn er denn noch ein bisschen weiterentwickelt wird. Was kann ich noch hinzufügen? Vielleicht ganz interessant, er ist in seiner sehr sportlichen Familie da beheimatet. Sein Vater, der war auch Basketballer am College und irgendwie in Kolumbien war der auch irgendwie semi-professionell aktiv. Christian Gonzalez, man hört es vielleicht am Namen, hat dementsprechend auch kolumbianische Wurzeln. Seine Schwester, die ist nämlich auch Olympiateilnehmerin für Kolumbien gewesen beim 400-Meter-Laufen. Das heißt, auch die Geschwindigkeit ist den beiden dann da in die Wiege gelegt worden. Christian Gonzalez ist beim Combine auch eine 4-3-8 gelaufen, was auch sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell ist. Ist ein klassischer Press-Man-Corner, habt ihr schon gesagt, hat gute Ball-Skills. Was mir bei ihm noch positiv aufgefallen ist, dass er an der Line of Scrimmage, wenn er den Gegner presst, ja, sehr, sehr gut drin gewesen ist, den gegnerischen Receiver zu verlangsamen. Dadurch, dass er eben sehr geduldig gespielt hat, sich nicht irgendwie von Release-Moves verarschen lassen hat.
Ja.
Ja, das wäre soweit erstmal das, was ich zu Christian Gonzalez noch hinzufügen würde.
Geile dann Infos, ey.
Kommen wir zur Top 3. Und die beginnen wir mit wahrscheinlich dem kontroversesten Top-Prospect in diesem NFL-Draft.
Sogar mit großer Sicherheit.
Man kann das wirklich sogar mit großer Sicherheit sagen, gebe ich dir recht. Und das ist Jalen Carter, Defensive Tackle aus Georgia. Und man sieht es auch in unseren Listen. Also da ist von 2, 3 bis 5 alles dabei innerhalb der Top 5. Ich würde mal Finn anfangen lassen, weil Finn schon A, lange noch nicht immer angefangen hat und B, Finn ihn auch am höchsten hat, nämlich auf der 2 in seiner Liste.
Dirk Nowitzki, NBA-Star, kontrolliert, diszipliniert, ein Mann, der auf dem Spielfeld eigentlich nichts dem Zufall überließ. Doch dann das. Seine Verlobte wird in seiner Villa vom FBI verhaftet. Als gesuchte Betrügerin, als Hochstaplerin mit über 10 falschen Identitäten. Wie konnte das passieren? Und wie konnte er das nicht bemerken? Wie konnte er sich so täuschen lassen? Tatort Sport, der Nowitzki-Fall, eine Geschichte über Liebe, Lüge und die große Frage, was passiert, wenn du für alles trainiert bist, außer für das echte Leben? Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, ich habe versucht, so ein bisschen die Off-the-Field-Probleme so ein bisschen beiseite zu legen, weil die sind, glaube ich, natürlich der einzige Punkt, die ihn hier fallen lassen. Ohne die Off-the-Field-Issues können wir bei Jalen Carter sogar einen Case dafür machen, dass er die Nummer 1 auf dieser Liste wäre, was ja auch der Fall gewesen ist, noch vor nicht allzu langer Zeit. Aber die Off-the-Field-Issues, die muss man hier natürlich ganz klar nennen und die werden auch dann womöglich dazu führen, dass er im Draft ein bisschen fallen wird. Die Off-the-Field-Issues, da brauchen wir jetzt aber, glaube ich, nicht nochmal groß drauf eingehen, weil das haben wir in der Vergangenheit in ein paar hinter- oder zurückliegenden Podcast-Folgen so gemacht, deswegen sage ich da jetzt einfach mal nicht groß was zu. Er ist überall einsetzbar in der Defensive Line, ist so ein bisschen à la Chris Jones, habe ich mir aufgeschrieben, ist natürlich vornehmlich ein Defensive Tackle, der aber auch mal über Outside kommen kann. Jalen Carter zeichnet sich eben dadurch aus, dass er einen sehr, sehr guten Get-Off erstmal hat. Das heißt, sehr, sehr schnell nach dem Snap aus seinem Stand her rauskommt. Er hat eine sehr, sehr gute Mischung aus Speed und Power, die beide auf einem sehr, sehr hohen Niveau bereits agieren. Kann sowohl eben dann mit Speed gewinnen, kann aber auch mit Power gewinnen. Ist jetzt also nicht so ein Kandidat von denen, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, dass wenn eben eins davon nicht funktioniert, dass es dann Probleme gibt, sondern er ist eben in beiden diesen Aspekten bereits auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und er ist eben 6 Fuß 3 groß und wiegt 314 Pfund, was auch schon relativ kolosshaft ist, würde ich mal behaupten. Und dafür ist er aber schon, ich habe geschrieben, zu beweglich. Also das ist ein bisschen unfair, wenn man mit so einer Größe und so einem Gewicht eben so beweglich ist. Auch gegen den Run steht er sein Mann, ist da auch dann relativ produktiv. Das heißt, dass er eben nicht nur ein guter Pass-Rusher ist, sondern auch ein völlig grundsolider bis guter Run-Stopper, der eben, egal wo er spielen wird, in was für einem Team, auf jeden Fall weiterhelfen wird. Von daher Jalen Carter meine Nummer 2. Und ich glaube, wenn man das Off-the-Field-Zeug ablegt, dann gibt es, glaube ich, nicht groß was, wo man über ihn diskutieren muss als Prospect.
Ich würde einfach mal weitermachen, auch um die Spannung da draußen aufrechtzuerhalten, warum Tom ihn auf die 5 hat fallen lassen. Ob das jetzt rein der Charakter ist oder ob das auch andere Sachen sind. Da stellt sich natürlich die Frage, ob nur der Charakter zählt, um in 2023 Sprache zu reden. Nein, ich persönlich konnte es nicht. Also Finn, ich finde es grandios, dass du das konntest, dass du das ablegen konntest mit Jalen Carter, mit dem Charakter. Ich konnte es nicht. Dafür, finde ich, ist das zu ein großer Issue. Erstmal aber das
Positive. Also, was heißt, ich konnte es nicht ablegen? Die Off-the-Field-Issues habe ich jetzt versucht, bei seinem Ranking hier reinzunehmen. Beim Mockdraft oder ähnliches, da muss man natürlich die Off-the-Field-Concerns dazu rechnen.
Ja, vollkommen richtig. Ich habe es aber auch jetzt in das Ranking mit einfließen lassen, sonst wäre das meine Nummer 1 gewesen. So transparent bin ich dann mal. Also, was ist positiv? Er hat eine enorme Kraft allein schon in den Händen. Er hat ja auch im ganzen Körper, aber allein in den Händen hat er eine enorme Kraft. Er ist gefühlt, das hat Finn gesagt, zu schnell in seinen Abläufen für einen Defensive Tackle. Also seine Moves, seine Schritte, alles. Und seine Fußarbeit ist, finde ich, auf dem Niveau von einem Linebacker als Defensive Tackle. Und das ist schon echt krass. was man negativ sportlich erstmal ansprechen kann, bevor ich gleich zum Charakter komme, ist die Balance. Die verliert er manchmal, nachdem er durchgebrochen ist. Und er geht öfter mal zu aufrecht in den Kontakt, was, das sagt jeder Defense-Coach seinen Spielern, geht tief rein. Das ist ja das, was ich vorhin bei Kenzie mit Leverage Monster meinte, dass er tief in den Kontakt reingeht, dass er sich nicht gut blocken lässt, weil je aufrechter du stehst, desto leichter ist es für die Liner, dich zu unterheben und zu blocken. Das macht er manchmal noch, aber einfach dadurch, dass seine Bewegungen so krass sind und so krass schnell sind, fällt das halt oft nicht ins Gewicht und fällt halt wenig auf eigentlich. Kommen wir mal kurz noch zum Charakter. Ja, Jalen Carter. Wir haben drüber geredet schon, was passiert ist mit dem Autorennen. Dann gab es ja noch die Entwicklung, dass er dann dementsprechend nicht beim Combine mitmachen durfte. Dann sein Pro Day total schwach war, dass er irgendwie, wie viel Kilo hatte er mehr? 5 bis 10, irgendwas dazwischen, glaube ich, ne? Hatte er mehr auf der Waage, als er eigentlich vorher hatte. Ist zusammengeklappt, war überhaupt nicht, hat überhaupt keine Kondition, gar nichts. Wo man sich schon fragt, ey Junge, wenn du schon nicht beim Combine mitmachen kannst, wieso nutzt du denn dann nicht deine Chance bei deinem Pro Day und gibst alles, stattdessen so eine lahme Vorstellung. Und jetzt, da muss man aber sagen, das dritte jetzt zumindest, das muss man mit Vorsicht, finde ich, trotzdem genießen, aber man muss es ansprechen. Die Gerüchte, die sich gerade halten, ich weiß gar nicht, ob es ein Gerücht, ich bin der Meinung, es ist ein Gerücht, wenn es keins ist, könnt ihr mich gleich korrigieren, dass seine Agenten verlauten lassen haben bei den NFL-Teams, dass er sich mit Teams, die außerhalb der Top 10 draften, nicht treffen wollen würde. Wie gesagt, das steht nur im Raum, das ist nicht bewiesen, aber das ist natürlich schon eine ganz schöne Arroganz. Also klar, man kann das wahrnehmen als geil, der Typ weiß, was er kann, aber so tradet ja auch zum Beispiel keiner rein für ihn, wenn er ins Ende der Top 10 fällt, weil die sagen, ja, du hast dich nicht mit uns getroffen, warum sollen wir für dich jetzt reintraden? Und das könnte natürlich, also NFL-Teams gefällt es halt wenig, wenn der Spieler sich manchmal größer nimmt als die Franchises. Und die Gefahr sehe ich bei einem Jalen Carter, wenn das jetzt schon so mitschwingt. Rollenmäßig, der kann alles spielen in der Interior D-Line. Außen sehe ich ihn nicht in der NFL, aber Interior kann der alles spielen. Dreier-Technik, Nuller-Technik, Einser, kann er alles machen. Sehe ich ihn überall in jedem Scheme. Und dann vor allem die Rolle des Pass-Rushers. Durch die Mitte. Nicht der Runstopper, der auf die Lücken war, das kann er auch zur Not, aber da werden seine Talente verschenkt, finde ich, sportlich. Jetzt muss man natürlich gucken, wann er gedraftet wird. Ich glaube ja auch zumindest, dass, haben wir, glaube ich, damals gar nicht in dem Kontext drüber gesprochen, dass der Trade der Bears, dass sie den ersten Pick abgegeben haben, auch damit zusammenhängt, was mit Jalen Carter alles passiert ist in den Tagen davor und in den Wochen davor. Weil ich glaube, wäre da nichts gewesen, wären die Bears vielleicht gewillter gewesen, da zu bleiben, um ihn zu nehmen. So ist natürlich die Gefahr für einen Carter jetzt, dass er aus der Top 10 vielleicht sogar rausfällt. Ich krieg halt richtige Laremy Tunsil Bongmasken-Vibes, wenn ich die ganzen Sachen sehe. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen. Also der Charakter, der braucht echt, eigentlich muss der zu den Patriots, blöd gesagt, zu Bill Belichick mal ein paar Jahre. Wenn es in der NFL sowas geben würde wie Ausleihen, dann würde ich den für ein Jahr als Franchise einfach an die Patriots ausleihen. Danach spurt er wahrscheinlich. Der braucht auf, was ich damit sagen will, ist einfach, der braucht Coaching-Staff, der ihn einfängt. Weil ich glaube, der Junge hat ganz große Charakterprobleme. Und die muss man einfangen. Und ich bin gespannt, wie viel der rutschen wird, weil rutschen wird er. Er wird nicht an der 1 gehen. Und auch nicht an der 2 oder 3. Von daher, ich bin gespannt, welches Team am Ende sagt, okay, wir können über die Issues mit dem Charakter hinwegsehen.
Ja, nur der Charakter zählt. Und
richtig.
Zwar ist das bei mir auch so gewesen. Es gibt halt diese klare Top 5, das ist mein Tier 1 in allen Defensive Prospects. Und dadurch ist er einfach bei mir ans Ende des Tier 1 gerutscht. Ins Tier 2 konnte ich ihn dann niemals packen. Also da gibt es gar keinen Grund für, weil ja der Spieler, der Jalen Carter ist, den kann man nicht ins Tier 2 packen. Das geht einfach gar nicht. Das Erste, was ich mir zu ihm aufgeschrieben habe, ist, er spielt halt auf einer Position mit, ja, so mit den wenigsten Star-Playern in der NFL. Also auf der Position gibt es nicht viele Star-Player, aber hier haben wir einen. Also hier kommt einer in die Liga, es wird ein richtiger Star-Player auf der Position, einen, den man in dem ersten Atemzug nennt, mit Leuten wie Chris Jones dann. Das wird wirklich einer für eine lange, lange Zeit, der wirklich, ja, da eine gute Leistung abrufen wird, wenn wir das nur aufs Sportliche beschränken. Wir haben die Character Issues angesprochen. Ja, also ich glaube, da muss ich ja auch nicht mehr zu sagen. Tim hat es schon genug angesprochen. Ich bin mir auch sicher, dass er fallen wird. Es gibt auch viele Teams, die ihn ganz vom Draftboard genommen haben, wie man gehört hat. Kann ich vielen Teams dann auch nicht verübeln. Aber der Spieler, den er ist, oder der ist, den habt ihr schon genug angesprochen. Ich habe da eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Eigentlich habt ihr alles gesagt. Explosiv, gute Hände, gute Füße, Koordination ist super, guter Körperschwerpunkt. Habe ich noch irgendwas anderes? Nee, ihr habt alles gesagt. Also ich brauche nicht mehr viel zu sagen.
Dann unsere Nummer 2. Bei zweien von uns, bei mir und Tom, auch die Nummer 2. Bei Finn ist es die Nummer 3. Tyree Wilson, Edge Rusher von Texas Tech. Ich würde einfach mal anfangen, dann Tom, dann Finn. Ja, er ist, ich habe das Wort wirklich so stehen, verdammt lang in seinem Frame. Der deckt unfassbar viel Fläche ab, ohne dabei so füllig zu sein, sage ich jetzt mal. Es klingt halt falsch, wenn ich sage, der deckt viel Fläche ab. Aber der ist halt super Athlet. Der hat einen absoluten NFL-Körper, der ist enorm beweglich, auch für die Muskelmasse und das Gewicht, was er mitbringt. Und das ist so das hatten wir vorhin bei Kollege Nolan Smith schon. Diese physischen Tools, die sind auf einem ganz hohen Level und an der Technik hapert es noch, aber der wird, oder was heißt, wenn ich sage hapert es noch, klingt es so, als ob er keine Technik hat. Der hat gute Technik, aber da ist halt noch Luft nach oben. Der wird auf so vielen Boards so weit oben sein, einfach weil die Teams so verliebt sein werden in seine physischen Tools, dass sie sagen, alles andere kriegen wir in den reingehämmert. Was ich meine mit, die Technik ist noch ein bisschen roh an manchen Stellen, ist zwei Punkte, die ich hier ausgearbeitet habe, also die Key-Punkte, da kann man natürlich auch noch weiter ins Detail gehen, aber einfach, das sind so für mich die beiden großen. Einmal ist er für mich zu verliebt in Kontakt mit den O-Linern, der geht gerne auf Kuschelkurs. Auch wenn es manchmal Möglichkeiten gibt, den Kontakt vielleicht auch gar nicht nehmen zu müssen, einfach weil es viel schlauer ist, den Kontakt nicht zu nehmen, um das Play zu machen, sieht man ihn dann öfter, dass er den Kontakt trotzdem annimmt, einfach weil er Bock hat, sich zu kloppen, glaube ich. Das ist ein richtig Verrückter. Und entweder der kommt mit seinem Move sofort durch am O-Liner oder nie. Da gibt es nichts dazwischen. Der hat nicht die Möglichkeiten, finde ich, mit seinen Händen da noch im zweiten oder dritten Move durchzukommen. Entweder ist es sofort oder nie. Und das ist halt ein Problem in der NFL. Da muss man ihm auf jeden Fall Handmoves beibringen. Zwei Rollen, die ich mir für ihn überlegt habe, die ich gerne sehen würde. Einmal wäre es in der 4-3 der Defensive End mit Hand in the Dirt über außen. Oder es ist der 3-4er Edge. Unter Umständen kann ich mir auch in der 3-4 vorstellen, dass der auf die Endposition geht, also ein bisschen weiter Interior rückt. Aber richtig spannendes Prospect. Super. Wie haben wir letzte Folge so schön gesagt, super physikalische Voraussetzungen. Und wenn man dem noch richtig gute Technik beibringen kann, kann das wieder einer der besten Pass-Rusher werden in der Liga. Also alles da, um ein gutes Prospect darzustellen, finde ich.
Ja, ich mach mal eben weiter. Wenn ich den sehe, dann denke ich immer an diese aufpustbaren Männchen, wenn zum Beispiel bei irgendwelchen Sportveranstaltungen irgendwo bei Football oder so ein Touchdown kommt und dann kommt diese Luft von unten in dieses aufblasbare Männchen und dann haben die immer diese langen Wabbelarme. Und dieser Mann hat so lange Arme und das sieht man auf Tape auch. Das sind 35,5 Inch Arme. Das ist echt unglaublich. Ist halt ein riesiger Mann mit Armen, die hängen ihm fast bis zum Boden. Das ist unglaublich. Ich finde insgesamt, dass der Typ halt erstmal ein Riese ist, er hat mega viel Power, hat Körperkontrolle, den schiebt man nicht einfach so weg. Er hat diesen Willen, den manche Spieler halt auch nicht haben. Du hast es schon angesprochen, er ist manchmal ein bisschen limitiert, dass wenn was nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber ich finde schon, dass er diesen Willen hat, einfach nicht aufzugeben und wieder schnell mit durch seine gute Technik da irgendwie dran zu kommen. Wenn ich über seine Technik spreche, richtig, die Technik ist zwar schon gut, aber die ist halt auch noch roh. Hast du gesagt, ich finde, da kann man noch viel draus machen. Ich finde, da kann man, der Typ ist ein Projekt, den kann man aufbauen. Der hat ein ganz, ganz, ganz hohes Ceiling. Und ja, das ist halt der Grund, warum er nur die 2 ist. Ich finde, er ist wirklich sehr knapp an der 1 dran. Also wirklich sehr knapp. Ich habe viele Leute gesehen, die dann eine größere Gap haben zwischen der 1 und der 2. Ich habe die wirklich ganz, ganz nah beieinander. Dieses Ceiling, das er hat, das ist schon wirklich spannend. Ich finde, er hat aber auch das Potenzial, durch seine körperlichen Traits so ein bisschen einfach stehen zu bleiben, da wo er jetzt ist. Aber du hast es angesprochen, wenn man irgendwie jemanden findet, wenn man gute Coaches hat, die ihn da in den Baustellen, die er hat, weiterzuentwickeln, dann ist das wirklich ein Spieler, den man ja auf lange Zeit auf der Rechnung haben muss. Und der Nummer 1 in unserem Ranking, die gleich kommt, gar nicht nach, also in nicht vielen nachsteht.
Ein Nicken, mehr nicht. So feierte Xabi Alonso Leverkusens ersten Meistertitel. Kein Jubel, kein Sprint, keine große Show, denn er wusste, dass es passieren wird. Xabi Alonso hat nämlich eine Gabe, die seine große Karriere überhaupt erst möglich machte. Und von der erzähle ich euch in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden, Xabi Alonso, die Kunst schon vor Anpfiff zu gewinnen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Tyree Wilson. Ihr habt jetzt die Armlänge schon angesprochen. Ich würde nochmal die Spannweite hinzufügen. Die Spannweite misst nämlich 7 Fuß 2. Das sind 2,20 Meter oder sogar über 2,20 Meter. Das ist halt geisteskrank.
Das ist ein Mensch einfach.
Das ist wahrscheinlich größer als die Hälfte aller NBA-Spieler, die über 2,20 Meter groß sind. Also völlig absurd, muss man sagen. Ja, groß was hinzufügen kann ich jetzt eigentlich fast gar nicht mehr. Das Einzige, was ich hier noch stehen habe, was ihr, glaube ich, nicht genannt habt, ist, ich fand, dass er clever abwartend gespielt hat. Also ist jetzt nicht so ein Edge-Rusher, der auf Teufel komm raus halt versucht, irgendwie den gegnerischen Tackle zu bezwingen, obwohl er das mit seiner Größe und mit seiner Physis eigentlich auch machen könnte. Ich fand aber, bei ihm ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass er, ja, clever abgewartet hat, bis sich irgendwie eine Lücke aufgetan hat, bis er irgendwie was gesehen hat, wo er eben angreifen kann. Und das hat dann auch ein paar Mal echt gut funktioniert. Und kann natürlich sein, dass das in der NFL auch nicht so funktioniert, weil eben die Zeit dafür nicht da ist. Aber wenn sich das auch, wie gesagt, auf die NFL übertragen lässt, dann glaube ich, dass er auf jeden Fall ein sehr, sehr hohes Upside hat. Was er ja allein durch seine physischen Tools so oder so schon hat. Von daher glaube ich, dass Tyree Wilson auf jeden Fall ein Top-5-Pick sein kann. Na gut, mit den Quarterbacks wahrscheinlich kein Top-5-Pick, aber ein Top-10-Pick auf jeden Fall. Und wenn man ihn richtig entwickelt, dann ist er auf jeden Fall einer, der auf jeden Fall Elite-Niveau irgendwann mal erreichen kann.
Ja, was wir jetzt gerade vergessen haben anzusprechen, ist wahrscheinlich den gebrochenen Fuß, den er letzte Saison hatte. Das ist vielleicht noch ein kleiner Konzern, den hatte ich nämlich vergessen. Ich glaube, den hat den einer von euch angesprochen. Falls doch, dann tut es mir leid, dass wir das jetzt hier wiederholen, aber ist vielleicht noch ein kleiner Konzern, den wir hier auf jeden Fall reinbringen müssen.
Ja, ich hatte ihn jetzt nicht angesprochen. Ich weiß nicht, ob Finn ihn angesprochen hatte, aber ist vollkommen richtig. Dann ist super, dass du es gesagt hast, Tom. Dann, jetzt gibt's keine Abgrenzung mehr. Also Tom hat ja schon gesagt, wir haben alle die Top 5 in unterschiedlichen Reihenfolgen, aber trotzdem gleich. Bei der 1 waren wir uns alle einig. Und ich glaube, da sind sich auch viele da draußen einig. Und das ist Will Anderson Jr., Edge Rusher aus Alabama. Mir ist total egal, wer anfängt.
Ich frage mal direkt rein, wie groß ist die Gap bei euch zwischen Tyree Wilson und Will Anderson? Wie gesagt, bei mir ist die gar nicht so groß. Bei mir ist die eigentlich relativ klein.
Sie ist nicht groß, aber wenn beide da sind, würde ich trotzdem Will Anderson nehmen. Schon mal vorweggenommen.
Ja, klar.
So, also ich finde, dass beide ähnliches Potenzial haben, aber Will Anderson kommt halt als noch readierer Spieler in die Liga rein. Von daher würde ich ihn auf jeden Fall nochmal einen Ticken höher sehen.
Richtig. Ich bin mir ganz sicher, dass Will Anderson halt niemals ein Bust sein kann, und das hat man bei Tyree Wilson vielleicht. Also wenn er zum Beispiel halt keine Schippe drauflegt, dass er vielleicht dann irgendwann halt ein Bust sein könnte. Und das sehe ich bei Will Anderson halt gar nicht, weil er schon so fertig ist, wie er jetzt fertig ist.
Dann fang du doch gern an, wenn du jetzt schon dabei bist.
Ja, also erstmal von dem, was ich gehört habe, wie gut er sein soll, war ich ein bisschen enttäuscht, weil, ja, ich glaube, er ist mit viel mehr Vorschusslorbeeren irgendwie reingegangen in meine Vorstellung, als er dann irgendwie umsetzen konnte. Er ist natürlich trotzdem für mich die Nummer 1 hier hinter den Defendern. Erstmal ein mega guter Runstopper, hat wahrscheinlich die beste Technik aller Defensive-Spieler im Draft. Ist ein Allrounder, kann alles gut, ist aber auch nicht bei allem überragend. Das ist das, was ich dann meinte, weil ich wirklich gehört habe, dass das wirklich ein Elite-Prospect sein soll. Ist er nah dran, aber ist er für mich nicht unbedingt. Also, athletisch ist er, sehr, sehr schnell. Aber das, was mir dann halt fehlt, so um den halt richtig, richtig, richtig hochzuhalten und richtig zu lieben, ist so dieser Wille und dass ich einfach nicht so krass überzeugt war, wie von dem, was ich gehört habe. Er hat einen mega schnellen ersten Schritt. Ich glaube, ich habe das geguckt und dachte so, Satan, ist der schon los. Der ist richtig heftig losgeschossen. Hat auch ein richtig krasses, hat einen richtig krassen Percentage beim Pass Rush Win. Da ist er bei 19,6, ist sehr, sehr gut. Kann sowohl den Pass als auch den Run defenden. Hat gute Füße, benutzt seine Hände gut. Wie gesagt, den Körperschwerpunkt habe ich schon angesprochen. Ich finde den sehr, sehr gut. Der benutzt den Körper, den er hat, wirklich richtig, richtig außerordentlich gut. Und das, obwohl ich mag an sich solche Spieler, die noch ein bisschen größer sind als er, lieber. Gerade auf solchen Positionen. Ich meine, das hatten wir auch schon mal letzte Woche angesprochen bei Receivern. Aber er ist einfach so ein bisschen outstanding in dem, wie weit er jetzt schon ist. Er hat halt einfach diesen Floor, wenn er jetzt in die NFL kommt. Du kannst ihn einfach genauso reinstellen, wie er jetzt gerade beim College gespielt hat. Und er wird genauso funktionieren. Und deswegen muss er für mich eigentlich die Eins sein. Und ich hoffe, dass er halt noch einen kleinen Schritt draufpacken kann. Oder eine kleine Schippe draufpacken kann, weil ich einfach ein bisschen noch mehr erwartet hatte. Aber Will Anderson ist der beste Defensive-Spieler und das seht ihr beiden ja zum Glück genauso. Und ich bin mega, mega gespannt, wo er gehen wird. Top 5, sagt ihr ja oder nein?
100%.
Ja. 100%? Ich glaube sogar wirklich, dass Arizona auf 3 bleibt und ihn nimmt.
Das glaube ich. Ich glaube, es sehen die meisten so, ne? Ich glaube auch. Ja.
Also eigentlich als Arizona, klar, du könntest jetzt massiv runtertraden. Also, wenn jetzt sowas kommt wie die Titans oder so, was ja Gerüchte gerade sind, die dir dann Haus und Hof verkaufen, weil sie dann 8 Spots hochgehen wollen in der ersten Runde, dann musst du es als Arizona machen. Aber normalerweise musst du als Arizona sagen, das ist so ein krasser Edge-Rush-Prospect in meinen Augen, für mich persönlich, oder so ein guter, das ist sofort unser Nummer 1 Edge-Rusher, der hat sofort Impact und der wird die nächsten 5 Jahre dann safe unser Nummer 1 Edge-Rusher sein. Da kannst du nicht sagen, ja, dann traden wir runter und sammeln Kapital und dann draften wir vielleicht, keine Ahnung, einen Lucas Van Ness, einen Nolan Smith, auch super Jungs, aber nicht als Nummer 1 am Anfang, finde ich persönlich. Und Arizona zum Beispiel auf 3 braucht eine Nummer 1, aber da sind wir jetzt schon beim Tippspiel und beim Mockdraft, da kommen wir dann noch zu im Laufe. Ich erstmal jetzt noch meine Ansicht zu Will Anderson. Ich habe ja so einen Fanatismus für diesen ersten Schritt bei D-Linern. Und
ja, das ist krass, ne?
Will Anderson, also PFF waren das, glaube ich, die geschrieben hat, das ist fast wie ein Receiver und denen würde ich sogar zustimmen. Dieser erste Schritt, der ist so explosiv und ich glaube, man kann einfach alles, was Tom gesagt hat, zusammenfassen. Der beherrscht alles, was es braucht, um guter Edge-Rusher zu sein. Der hat einen vernünftigen und hat auch die Tools. Der hat eine vernünftige Größe, der hat einen vernünftigen Frame, der hat eine vernünftige Geschwindigkeit, der benutzt seine Hände richtig, der benutzt seine Füße. Er könnte noch ein paar mehr Moves machen. Er hat halt am College auch so damit gewonnen. Aber ich glaube, in der NFL, das ist, glaube ich, das, was du meintest mit, er muss eine Schippe drauflegen. Er muss an seinen Moves arbeiten, dass er dann noch vielseitiger wird, weil sonst wird es schwierig. Und wenn man einen Kritikpunkt machen möchte, aber das wirkt für mich halt auch so ein bisschen, wo ich das gelesen habe, wie herangezogen, damit man was hat, was man kritisieren kann. Er ist halt ein reiner Edge. Du kannst mit ihm nicht in Interior gehen. Also kannst du schon versuchen, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber er ist halt der beste reine Edge dieser Klasse und der beste Defense-Spieler dieser Klasse. Deswegen habe ich als Rolle hier auch nur stehen, Nummer 1 Edge-Rusher für sein Team. Es sei denn, der durch ominöse Umstände fällt der jetzt irgendwie und kommt in ein Team, was schon einen krassen Nummer 1 hat, aber das glaube ich nicht.
Ja, aber das ist ja auch, also der Anspruch, der ist ja ganz klar an ihn, Edge-Rusher, und alles andere ist ja völlig egal. Also du draftest ihn jetzt nicht, weil du irgendwie hoffst, dass er auch nebenbei irgendwie über Inside kommen kann. Also das ist ja Quatsch.
Ja, deswegen meinte ich ja, das wirkte für mich, als ob das so an den Haaren herbeigezogen wurde, weißt du?
Richtig.
Ja. Ja, also wie gesagt, wenn du irgendwie einen Defensive Tackle hast, der halt alle spielen kann in der D-Line, dann ist das halt sehr, sehr gut. Aber wenn du halt einen Edge-Spieler hast, dann soll der halt auch Edge spielen können und nichts anderes. Also,
ja, ja, richtig.
Ja, Will Anderson, was kann ich noch hinzufügen? Technisch am weitesten, habt ihr schon gesagt, sehr explosiv. Speed to Power, die Transition, die ist bei ihm sehr, 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 sehr gut. Er ist auch gut in der Run-Defense. Seine Play-Recognition und sein Football-IQ, die sind auch sehr, sehr weit entwickelt. Ist sowohl aus dem Two-Point-Stance als auch aus dem Three-Point-Stance oftmals schon aktiv gewesen. Also, oh ja gut, auch das, was in der NFL eben erfordert wird. Was halt bei ihm, ich glaube, man vielleicht noch sagen kann, ist, dass er vergangenes Jahr, ich glaube, vergangenes Jahr wurde er nicht als Heisman-Trophy-Finalist, also 2021 meine ich, ja, mit in die Finalist für die Heisman-Trophy genommen. Ich glaube, da wurde von vielen er als Robbery bezeichnet, dass er da nicht eben dabei war. Also 2021 wäre er schon ein garantierter Top-3-Pick, glaube ich, gewesen. Und das muss man vielleicht sagen, dass 2022 jetzt, also das vergangene Jahr, jetzt nicht ganz an das anknüpfen konnte, was er 2021 geleistet hat. Hört sich jetzt so an, als wäre der schlecht gewesen, ist aber nicht der Fall, weil 2022 hat er immer noch 23 Tackles, 14 Assists, 30 Stops, 59 Total Pressures, 36 QB Hurries, 9 Quarterback Hits und 14 Sacks produziert, was an sich schon mal geisteskrank ist. Und wenn ich jetzt noch die Zahlen für 2021 hier aufliste, dann fällt man eigentlich fast vom Glauben ab, weil ja, er da 57 Tackles, 18 Assists hatte, 81 Total Pressures, 55 Quarterback Hurries, 11 Quarterback Hits und 15 Sacks. Also er hat in seiner gesamten College-Karriere über die 3 Jahre jetzt über 200 Total Pressures generiert. Was halt und völlig das in absurd der SEC. Und das in der SEC. Sagen, das,
ja, NFL-Competition, ja, wenn man ehrlich ist.
In Tackles for Loss und in Sacks ist er jetzt über seine College-Karriere mit 62 bzw. 34,5 Platz 2 in der College, also in der Historie von Alabama. Hinter Derek Thomas, der Hall of Famer ist in der NFL. Und ich glaube, dass allein diese Produktivität einfach ein Indikator dafür ist, mitgeparkt mit eben den Qualitäten und dieser Readiness, die er jetzt schon besitzt, dass das eben ein klarer Indikator dafür ist, dass sich das halt auch einfach auf die NFL übertragen lässt. Von daher mache ich mir bei Will Anderson überhaupt keine Sorgen, dass er in der NFL ja eine sehr, sehr gute Karriere haben wird.
Ja, ist einfach Plug and Play. Den kannst du genauso, ja, wie er jetzt spielt, einfach spielen.
Richtig.
Lassen. Und du machst dir keine Sorgen.
Und das ist halt das, was mich für ihn, weil du es vorhin gefragt hast, damit können wir den Kreis, glaube ich, schließen, von Wilson noch abhebt zum Beispiel.
Richtig.
Dass bei Wilson musst du noch was machen, bei Anderson musst du wenig machen. Da muss vielleicht er selber nur was machen für sich persönlich.
Richtig. So. Also Wilson kann auch das, kann auch das werden, was Anderson ist oder werden kann. Ich glaube, das Ceiling ist ungefähr, ja, gleich hoch. Aber der Floor, den die beiden jetzt gerade haben, da ist Anderson einfach weiter als Wilson. Aber ich glaube, dass Wilson gar nicht so weit hinten ist, wie das viele sehen.
Gut, dann würde ich noch mal einmal die Namen einmal kurz durchgehen. Wir sind nämlich, yes, am Ende der Liste angekommen. Für euch als kleinen Roundup. Unsere Nummer 10, die gemeinsame, ist Joey Porter Jr., Cornerback aus Penn State. Die Nummer 9, Lucas Van Ness, Edge Rusher aus Iowa. Die Nummer 8, Brian Branch, Safety aus Alabama. Dann kommen wir zu Nummer 7, Kalijah Kancey, Defensive Tackle aus Pittsburgh. Die Nummer 6, Nolan Smith, Edge Rusher aus Georgia. Die 5, Devin Witherspoon, Cornerback aus Illinois. Die 4, Christian Gonzalez, Cornerback aus Oregon. Die 3, Jalen Carter, Defensive Tackle aus Georgia. Die 2, Tyree Wilson, Edge Rusher aus Texas Tech. Und wir haben eben über ihn gesprochen, die Nummer 1, Will Anderson Jr., Edge aus Alabama. Und damit sind wir mit den großen Überblicken durch. Nächste Woche erwartet euch noch dann das Quarterback-Ranking. Da sind wir ein bisschen kleiner. Wir haben uns noch nicht genau darauf geeinigt, ob wir jetzt eine Top 5, eine Top 7 machen. Eine Top 10 wird es auf keinen Fall werden.
Schade.
Weil ich einfach sagen, auch ja, Top 1.
Ja, richtig. Nee, einfach weil wir über die einzelnen Prospects da noch mal ein bisschen intensiver sprechen wollen, als wir es hier in Form dieser Top 10 machen. Weil Quarterback die wichtigste Position ist und es dieses Jahr auch endlich wieder eine vernünftige Quarterback-Klasse gibt, haben wir uns dann dazu entschieden, die separiert zu betrachten. Mit der Offense und Defense sind wir jetzt durch. Es kommt ja aber noch die Snubs in Sleeper-Folge. Tom hat ja auch noch, hatten wir letzte Woche schon, glaube ich, gesagt, eine Sonderfolge in Planung, die hier auch noch kommen wird. Dann fangen wir jetzt langsam an mit den Mock-Drafts auf unserer Plattform. Also schaut auch gerne bei Social vorbei, dann kriegt ihr das mit, wenn wir die posten.
Heute kommt einer, wenn ihr das hört.
Ach, dann kommt am Freitag. Das ist jetzt auch für mich eine positive Überraschung. Da freue ich mich drauf, den zu lesen. Dann, wenn ihr die Folge gehört habt, jetzt sofort rein bei uns auf der Seite und Toms Mock-Draft lesen und fleißig kommentieren. Und der von Finn und der von mir, der wird auch noch kommen im Laufe der nächsten Wochen bis zum Draft. Also ihr seid hier bei uns bestens versorgt mit Content. Deswegen schaut gerne bei Social Media rein. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt uns auch gerne über die Kanäle, wie ihr die Folge fandet, was eure Meinung zu den Prospects sind und wo ihr sie draften würdet vielleicht, ob wen ihr gerne hättet in eurem Team, sowas. Könnt ihr uns alles schreiben, freuen wir uns drüber. Und ich habe nicht viel mehr zu sagen. Ich freue mich auf die Quarterback-Folge nächstes Mal. Und der Draft kommt immer näher. Die heiße Phase wird nur immer noch heißer. Habt ihr noch was?
Jo. Nee, also ich freue mich auch auf nächste Woche. Einmal nur dafür, dass ihr das wisst. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile alle wissen. Bei Spotify kann man nämlich mittlerweile kommentieren. Also wenn ihr uns Feedback geben wollt oder irgendwelche Kommentare senden wollt, dann könnt ihr das mittlerweile auch über Spotify machen. Was wollte ich noch sagen? Ach stimmt, an die Linebacker unter euch. Tut uns leid, dass wir keinen Linebacker in die Top 15 oder in die Top 10 hier reingekriegt haben. Das ist eine sehr tolle Positionsgruppe. Wir lieben alle Linebacker, aber ist kein Riesenprospekt mit drin, dass wir das hier reinnehmen konnten. Hätten wir aber, glaube ich, alle gerne gemacht. Besonders Tim und ich haben da vorhin schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Ansonsten war es das von dieser Folge. Wir freuen uns auf nächste Woche. Quarterbacks sind natürlich für jeden wichtig. Deswegen hört nächste Woche wieder rein. Ansonsten, das war's von Undrafted, Leute. Ciao.
Ciao.
Tschö, tschö.
Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.